Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, das ist heute der Dienstag, das ist das Duell Rudi Fussi, willkommen.
Willkommen, lieber Wolf.
Gegen Gerhard Gross, willkommen. Ein bisschen früher als sonst geplant, aber die beiden Herren wollen natürlich dem Fußballmatch ausweichen. Die sind ja Rekordquoten geplant und da können wir das schon gar nicht, wollen wir das haben, dass die dann alle zur Schweiz gehen, oder? Es reicht, wenn wir hier in der Südsteiermark und im Waldviertel zu Hause sind und im Studio im ersten Bezirk bei Fellner Live. Danke, dass Sie zugeschaltet haben und dass Sie uns jetzt zumindest eine Stunde lang die Treue halten, bis Sie dann vielleicht doch zum Fußball wechseln. Aber Sie sehen, es wird heute so hitzig, so heiß und so spannend, dass Sie vermutlich auf die erste Halbzeit der Schweiz verzichten werden. So, dann starten wir mal. Und wir starten gleich sehr provokativ mit der Frage, wie rechtsextrem ist eigentlich die FPÖ, wie rechtsextrem ist Kickl? Denn es hat da einen sehr aufsehenerregenden Zwischenfall gegeben in Leoben. Ein Taxifahrer sollte mehrere FPÖ-Sympathisanten der Identitären von einem Burschenschaftstreffen Leder abholen. Und als die eingestiegen sind, haben sie sich Heilrufe begonnen im Taxi. Daraufhin hat er darauf bestanden, dass sie wieder aussteigen. Und dann kam es zu einer Schlägerei, die haben ihn verprügelt, er hat dann die Polizei gerufen. Riesenaufregung, Riesenaufregung. Lieber Rudi Fussi, was hältst du von diesem Zwischenfall? Da waren ja einige Identitäre beteiligt mit engen Verbindungen zur FPÖ.
Na gut, ich meine, ich glaube, man braucht unter zivilisierten Menschen nicht darüber reden, was es bedeutet, dass Leute in ein Taxi einsteigen und Sieg Heil rufen und Heil Hitler und Sonstiges, dass sowas einfach nicht geht und zutiefst abzulehnen ist, muss jedem klar sein. Leider Gottes ist es vielen in der FPÖ nicht klar. Bis heute vermisse ich die notwendigen Distanzierungen dazu, sowohl von der Leobner Partei, also vom Steirischen Landeshauptmann, also von Herbert Kickl persönlich, der sich da distanzieren muss, wenn es in seinem Parlamentsclub solche Herrschaften offenbar gibt, die da mutmaßlich herumschreien.
Einer davon war
einen, der Herr G.S., wie ich den Medien entnehme. Ja.
S. G.
Nicht G.G.S.
S.
G. Ja, genau. So, und das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Das ist eine rechtsextreme Vereinigung. Der Norbert Hofer als Parteiobmann war
Identitären
rechtsextreme Vereinigung. Das ist zweifelsohne so.
Bist du dir sicher?
Zu 100%.
Ja, weil der Kickl sagt, das ist eine rechte NGO.
Ja, ich halte mich da lieber an den Norbert Hofer, der in einem seiner hellen Momente, also vor dem Autofahren, gesagt hat, es ist eine Mitgliedschaft bei den Identitären und bei der FPÖ nicht miteinander vereinbar. Selbiges hat im Übrigen auch der steirische Landeshauptmann Kunasek vor einigen Jahren gesagt und es gestern wieder bekräftigt, jemand, der bei den Identitären ist, kann nicht bei der FPÖ sein.
Und damit bist du zufrieden? Das heißt, die FPÖ ist nicht rechtsextrem?
Die FPÖ hat in ihren Reihen rechtsextreme Aktivistinnen und Aktivisten. Wir wissen das ja, dass auch Identitäre und ehemalige Identitäre im FPÖ-Parlamentsclub arbeiten. Da hat es eine Riesenaufregung gegeben vom Verfassungsschutz deshalb. Und die FPÖ ist aber die einzige Partei, wo sowas gibt. Das gibt es nicht bei den Grünen, das gibt es nicht bei den Roten.
Ist die FPÖ rechtsextrem, ja oder nein?
In Teilen.
In Teilen,
ist die FPÖ rechtsextrem. Man braucht ja nur diese. Na gut, Entschuldigung, es ist wissenschaftlich unbestritten, dass die Remigrationsforderung, die da erhoben worden ist, von Martin Sellner und anderen Rechtsextremen, einfach rechtsextremes Vokabular ist.
Stammt vom Gerald Gross, die Remigration?
Nein, das stammt nicht vom Gerald. Ja, muss ich Gerald sogar verteidigen. Nein, in Teilen, ja. Aber das hat eine lange Geschichte. Das war unter Jörg Haider, war das so die Verteidigung der Elterngeneration, der eigenen Großväter
Nazis. Also die FPÖ ist in Teilen rechtsextrem, sagst du?
Die FPÖ ist ohne Zweifel, so wie die AfD, in Teilen rechtsextrem, aber keine rechtsextreme Partei. Auf den Unterschied bestehe ich.
Ja? Jetzt hat es dem Gerald Gross tatsächlich die Sprache verschlagen.
Ja.
Ja, dann brauchen wir einen Anzug.
Warum soll es mir die Sprache verschlagen? Ich mache bei der Verschiebung des Meinungskorridors nicht mit. Seit den 60ern, zum Beispiel diese babylonische Sprachverwirrung mit liberaler und illiberaler Demokratie, versucht man in Wahrheit im deutschsprachigen Raum vornehmlich durch die gezielte Verwendung von Worten wie Rechtsextremismus und Rechtsradikalität bis hin zu Neonazismus ursprünglich konservative Ideen zu verleumden und am Ende zu neutralisieren. Solche Menschen wie der Rudi Fussi, es ist ja auch legitim, man muss es nur aufklären, meinen zum Beispiel, dass die illiberale Demokratie, also die nicht linke Demokratie, die konservative Demokratie, eine Gefahr wäre und am Ende eine Autokratie ist. Ist sie nicht. Was ich besonders pfiffig ist, dass die Scheinkonservativen von ÖVP und Union in Deutschland bei dem Spiel mitspielen und sich selbst kaputt machen. Aha. Ich kenne Menschen, die seit 30, 40 Jahren im bürgerlichen Lager verortet sind, sowohl in Österreich als in Deutschland. Die haben vor 40 Jahren den Franz Josef Strauß gewählt, ja, und befinden sich heute plötzlich im Kreis von Rechtsextremen, obwohl sie ihre Meinung, ihren Standpunkt nicht geändert haben. Ich habe 1992 damit zu kämpfen gehabt, dass Mitglieder der sozialistischen Jugend in Deutschlandsberg über den Hauptplatz gerufen haben, wir verfluchen die Gebärmutter deiner Mutter. Solche Worte habe ich 1992 gehört, über mich. Ich bin angespuckt worden in der Herrengassen. Man hat mir Prügeln angedroht von Sozialisten, das ist in keiner Zeitung gestanden, aber vollkommen wurscht. Und erlebe diese Verschiebung des Meinungskorridors und damit auch den Missbrauch von Begriffen wie Rechtsextremismus und Rechtsradikalität seit Jahrzehnten. Ich sage nur eines, es ist mittlerweile so abgestumpft, dass mittlerweile ein Mensch, der sich rechtsextrem titulieren lassen muss, sich heute kaum mehr Gedanken darüber macht, so beschimpft zu werden, weil er sagt, okay, das ist offenbar das Qualitätsmerkmal,
ohne nicht das nicht vom Konkreten ins Philosophische.
Zum zweiten Punkt. Nein, es ist
er
schon
hat
dazu
gesagt,
zu sagen.
Die FPÖ ist in Teilen rechtsextrem.
Sie ist in keinem einzigen Teil rechtsextrem. Die FPÖ hat, wie alle anderen Parteien auch in Österreich, aber auch in Deutschland darüber hinaus, wie alle Parteien, einen gewissen Narrensaum. Er ist bei der ÖVP zum Beispiel durch Chats der Schülerunion in Salzburg nun zum Vorschein gekommen, zutiefst antisemitisch, zutiefst rassistisch im Übrigen. Alle Parteien haben einen Narrensaum. Die SPÖ hat die Antifa als ihren Narrensaum, den die Justizministerin nicht einmal als Terrororganisation einstufen will, weil sie sagt, sie kennt sie nicht. Gut, sie kennt wahrscheinlich die Mafia. Deswegen gibt es einen Mafia-Paragrafen. Nein, ich möchte das schon.
Ist die FPÖ in Teilen.
Ich habe es bereits beantwortet, sie ist in keinem einzigen Teil ihres
Wirkens. Dann, Rudi, klär uns auf, in welchen Teilen ist die FPÖ rechtsextrem und ist Herbert Kickl rechtsextrem oder hat Herbert Kickl Berührungen mit rechtsextrem?
Ich finde es einmal hochinteressant, dass jetzt auf einmal so getan wird, als sei jemand, der Sieg Heil oder Heil Hitler ruft, eh nur ein Verfechter der illiberalen Demokratie nach Vorbild Viktor Orbans und dass es eine große Koordinatenverschiebung gegeben hat. Und das Problem heute sei, dass wenn jemand Sieg Heil schreit, dass man daran Anstoß nimmt, weil das eh nur Ausdruck einer konservativen Wertehaltung sei, wenn ich die richtig verstanden habe. So also Leute, gesagt. Die konservativ sind, schreien jetzt Heil Hitler. Also eine hab sehr interessante, nur nichts anderes hast du gesagt, weil wenn du heute sagst, die FPÖ ist in keinster Weise rechtsextrem, ja, und du hast Waffenfunde beim Büroleiter, beim ehemaligen zurückgetretenen Büroleiter des Nationalratspräsidenten Rosenkranz, dessen Bruder bei der sächsischen Jugend bzw. dessen Kinder aktiv ist, die Familie Schimaneck, kannst du einmal googeln, dann googelst du einmal die Waffenfunde, die es in Deutschland und Österreich gab im Umfeld von AfD und FPÖ-Aktivisten, dann schaust du einmal an die ganzen Postings, die von freiheitlichen Funktionären gemacht werden, die unter den Titel der nationalsozialistischen Wiederbetätigung fallen. Und das, was der Gerald Groß da macht, ist ja eine Rhetorik-Nachhilfeseminar für Dummes. Ne? Er sagt, das sind alle gleich. Ne? So ist es überall Nazis geben. Es gibt in alle Partei welche, die schreien sich Heil und Heil Hitler, der Narrensaum. Den Narrensaum der Nazis gibt es nur in der FPÖ.
Gut.
Und das seit Jahrzehnten. Und das ist unbestreitbar.
Gehört der Herr Kickl zu dem Bereich?
Ich darf vielleicht schon replizieren.
Nein, ich muss zuerst noch einen wichtigen Punkt ansprechen.
Bitte.
Gehört der Herr Kickl zu dem Bereich, der deiner Meinung nach in Teilen rechtsextrem ist und hat er Berührungen mit Rechtsextremen, hat er Verbindungen zu Rechtsextremen?
Ohne Zweifel hat Herbert Kickl Verbindungen und scheut sich auch nicht davor. Herbert Kickl selbst weiß, der diese Grenze zu den Identitären, die der Norbert Hofer und der HC Strache ganz deutlich gezogen haben, aufgemacht, indem er gesagt hat, die Identitären sind sowas wie Greenpeace, das sind nur NGO von rechts, die retten halt keine Wale, sondern Nazis.
Bevor der Gerald Groß hier darauf gleich sehr wortreich repliziert, wir wollen uns kurz ein Bild anschauen. Sehr spannend. Wir sehen auf dem Bild Jannik Wagemann, ein Bundesdeutscher, der in Österreich die Identitären sehr stark organisiert. Manche sagen sogar der Wiener Chef der Identitären. Man beachte sein Handzeichen, rechtsextremes Handzeichen. Daneben ein Herbert Kickl in Ekstase nach seinem Wahlsieg. Und die beiden umarmen sich. Ein sehr ungewöhnliches Foto, lieber Gerald Groß, oder?
Ja, ich kenne das Foto in einer ähnlichen Form Martin Sellner und Alexander van der Bellen. Und ich würde deswegen Alexander van der Bellen. Martin Sellner und Alexander van der Bellen. Und ich würde daher Alexander van der Bellen nicht unterstellen, sich mit den politischen Forderungen von Martin Sellner gemein zu machen.
Nein, das kannst du ja nicht vergleichen.
Entschuldigung, ich stehe jeden Tag drei. Natürlich kann ich das vergleichen. Eine Wahlfeier mit 500. Jetzt ein bisschen los, die Kirchen im Dorf. Eine Wahlfeier mit 500 Leuten, wo sie 500 Leute anstellen und ein Selfie machen wollen mit dem Wahlsieger. Passiert mir bei jeder Veranstaltung in Österreich, Deutschland, Schweiz. Ich kann ja keine Gesinnungsüberprüfung vor einem gemachten Selfie vertreten.
Aber der Herr Wagemann hat ja den Wahlkampf des Herrn Kickl unterstützt.
Wie kommst du denn auf die Idee? Auch nicht. Der Herr Wagemann, oder wie der immer heißt, ist nicht einmal Mitglied der FPÖ. Ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt. So, und da wird Kraut und Rüben vermischt. Mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist,
welches?
Ich mache mich mit niemandem gemein, der Sieg Heil oder Heil Hitler ruft. Das sind für mich keine Patrioten, das sind Idioten. Und wir haben Gott sei Dank in Österreich ein Strafrecht, die mit solchen Leuten und Typen abfahren. Und zwar in der Sekunde. Und ich spreche mich dafür bei jedem aus, der glaubt, mit solchen Versatzstücken, seien sie auch nur rhetorisch, aus der schrecklichsten Zeit Österreichs, Witzchen, dumme Witzchen, auch im angetrunkenen Zustand zu machen, opfern damit. Es kann nur aus einem was rauskommen, was in einem drinnen steckt. Mit oder ohne Alkohol ist mir daher sehr wurscht. Ich habe da immer eine klare Trennlinie gezogen. Ich distanziere mich aber vor denen nicht. Warum nicht? Weil ich keine Nähe zu denen verspüre. Das habe ich auch nie. Ich habe diese Frage immer beantwortet. Ich verspüre zu Menschen, die sich halb witzig, halb ernst, betrunken, nüchtern, zu Versatzstücken und Symbolen oder Äußerungen des Nationalsozialismus hingezogen fühle ich mich
findest
nicht
du
die, in deren Nähe.
Findest du
erster
das
Punkt,
nahe Verhältnis
Punkt.
Zwischen
es gibt kein nahe Verhältnis, FPÖ. Es gibt kein nahe okay. Verhältnis. Es gibt kein nahe Verhältnis der freiheitlichen Partei zum Rechtsextremismus, auch nicht zur Rechtsradikalität. Das, was ich gesagt habe, ist, es gibt in jeder Partei einen qualifizierten Narrensamen, eine Minderheit. Und jede Parteiführung ist und hat darauf zu achten, dass die Minderheit von Idioten nicht das Image einer Mehrheit
und
von anständigen Menschen gestaltet. Der dritte Punkt ist, die Identitären sind für mich
Idioten,
insofern sowas von unwichtig, weil sie genau 30 oder 40 Leute in Österreich und Deutschland sind, die offenbar gechast und gehypt von euch Medien werden, die über 1000 Fake-Accounts auf X und auf Twitter verfügen. Wenn sie eine Generalversammlung machen, könnten sie sie in einer Telefonzelle treffen und ich sehe nicht ein, warum man diese Gruppe, ob sie jetzt groß ist oder klein ist, ständig zu einem Gegenstand eines Distanzierungsversuchs von einer Partei macht oder nicht. Die Identitären sind weder Bestandteil der FPÖ noch der AfD. Das ist eine eigenständige Organisation.
Aber ist es
mit den Identitären reden
willst,
dann musst du
Foto.
Die Identitären hier einladen. Du hast ja den Herrn Sellner hier erinnert. Komm, lade ihn wieder ein. Unterhalte dich mit ihm selbst. Überzeug dich, ob er ein guter Mensch ist oder ein schlechter
Meinung.
Mensch ist. Rechtsextremer oder konservativ.
Ist dieses Foto dem Image des Herrn Kickl zuträglich? Das inklusive dem Handzeichen.
Vollkommen irrelevant. Das Foto ist vollkommen irrelevant, weil es, wie du auch siehst, kein gestelltes Foto ist und ja keiner behaupten würde, in dieser Situation der Euphorie, wo Kickl sich zur Verfügung stellt, Selfies macht, dass das ein Foto wäre, das von der FPÖ selbst publiziert worden ist. Da hat sich einer neben den Herrn Kickl hingestellt und gesagt, darf er Selfie machen? Der Kickl legt die Hand drüber, so wie ich das 100 Mal am Tag mache, wenn ich durch die Kärntnerstraßen bin, habe ich 30 Selfie-Anfragen, weil mir die Leute halt gern haben, im Gegensatz zu euch beiden, die fragen mich halt um Selfies.
60
Selfies. Ja, ist schon in Ordnung. So, und ich mache von keinem eine Gesinnungsüberprüfung und ich hole mir auch von keinem ein Strafregister.
Rudi, du bist da.
Ich verstehe das nicht. Schatz, Freunde, in Deutschland gibt es gerade, hat es eine Partei der AfD gegeben, wo Linksradikale Journalisten zusammengedroschen haben und irgendein ERCS, Frau Mandl-Weibel Wasserhydrant, ein Mann, der sich als Frau verkleidet hat, dort erklärt, faschistische Journalisten sind zu prügeln, spricht sich für die Gewalt gegen Journalismus aus, nur weil der bei Apollo News arbeitet, einem Online-Magazin, das von der Struktur her wie News ist, aber mit Rechtsextremismus und Faschismus nichts zu tun hat. Ich meine, entschuldige, über das wird nicht diskutiert.
Rudi Fussi, es ist eine Schweinerei. Die Linken sind so böse und...
Nein, das ist ihr letztes Argument, das ihnen überbleibt.
Der Kickl wird dauernd zu Selfies.
Das ist ja vollkommen
wurscht. Der Kickl wird dauernd zu Selfies
gezogen. Seit die geistigen Vorgänger den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Sie betreuen das bis heute am 8. Mai. Da wird ja von den Rechtsextremen begangen als Tag der Niederlage und nicht der Tag der Befreiung. Na, das ist so. Da gibt es bitte Aufmärsche in Ungarn, wo auch Identitäre daran teilgenommen haben, die wiederum auch bei gemeinsamen Veranstaltungen mit der FPÖ auftaucht sind. Und ich würde mir von den Freiheitlichen so eine klare Distanzierung wie von Gerald Groß wünschen. Der sagt, wenn jemand Sieg Heil sagt oder Heil Hitler, dann ist er für mich nicht diskussionsfähig, dann kehrt er weg.
Okay,
so, habe ich immer das gesagt? Höre ich aber von der FPÖ leider nicht. Im Gegenteil, ich höre von Herbert Kickl ein, es ist eine interessante NGO von rechts. Für mich ist an jemanden, der Heil Hitler schreit, Sieg Heil
ich
schreit,
ich weiß nicht, ob die Identitären Heil Hitler schreien, mir wäre es neu.
Eines würde ich dich auch bitten, um mir nachzudenken, Gerald, der Herr Sellner war das, der bei der Potsdamer Konferenz diesen Begriff der Remigration und der Abschiebung auch von assimilierten Ausländern geprägt hat und Ausfluss findet, das dann in Büchern wie in deinem, das Ab nach Hause heißt, das auch das Konzept der Remigration verfolgt. Der Herbert Kickl aus dem Abschiebeflieger namens Herbert Warn als Plüschtier bauen. Das finde ich persönlich.
Das ist sowas von unredlich,
ich habe dich auch ausreden lassen.
Ja, aber
ich habe dich ausreden lassen. Ich weiß, dass du jetzt hochnervös bist. Das verstehe ich auch. Weil das ein Thema ist, das dir äußerst unangenehm ist, weil ich dir persönlich glaube, brauchst gar nicht blöd lachen, dir glaube ich, dass du kein Nazi
ich bin
bist.
Nervös.
Du bist kein Nazi. Aber du hast ständig Umgang mit solchen Idioten. Das ist dein Problem.
Also
wenn du nach Deutschland fährst zur AfD und diese ganzen Höckes und wie die auch heißen.
Ich kann dir versichern, ich habe keinen Umgang mit Nazis.
Du weißt aber schon, dass die in Wahrheit über die lachen. Dass du sowas bist wie ein Feigenblatt, Schwuler, dass die Rechtsextremen, die da predigen, Familie ist nur Vater, Mutter, Kind, da haben sie einen, um zu sagen,
wer glaubt
das
mich?
Ist nicht so schlimm.
Schau.
Aber ist egal, du bist noch immer nicht im Recht, mich zu unterbrechen. Ich persönlich
halte
Herbert Kickl an.
Aber lass mal Zeit.
Herbert Kickl kokettiert mit diesem rechten Rand. Und es wird nicht gelingen, das Kokettieren durchgehen zu lassen, weil es gibt einmal eine Grenze und die Grenze ist nationalsozialistische Wiederbetätigung. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand ein Rechter ist. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand rechte Werte und rechte Ideale vertritt. Das ist in einer Demokratie völlig zulässig. Was nicht zulässig ist, ist Rechtsextremismus, sprich das Angreifen des Staates, die Feindschaft zur Demokratie, die Feindschaft zum Verfassungsstaat. Das ist für mich die Grenze, du musst das auch agieren.
Schauen wir uns noch einmal das Foto an.
Nein, wir schauen uns noch einmal das Foto an.
Weil das ist ja der Mann, der Herr Wagemann, der den Tags bitte das Foto, der den Tagsland verprügelt. Ja? Jetzt hat einer das Foto gestohlen.
Jetzt einmal grundsätzlich.
Mich stört das, dass der Herbert Kickl so lacht auf dem Foto. Der hat eine richtige Freiheit.
Der hat den Wollabkommens. Darf ich jetzt einmal?
So,
bevor ihr glaubt.
Kannst du erklären, was dieses White Power
ist? Nein, kann ich nicht, weil ich kein Symbolforscher bin.
Weißt du das?
Ich kann es nicht sagen,
das White Power Zeichen soll die Überlegenheit der weißen Rasse ausdrücken. Weißt du, Gerald, und das ist die Grenze, wenn es ins Völkische geht, ins Rassistische.
Also
dass man
das
glaubt,
ist ein Rassist,
die weiße Rasse sei
das
überlegen.
Das ist ein Rassist und ein Taxiprüger.
Also weißt du, was ich witzig finde, dass zum Beispiel dieses White-Power-Symbol...
Ja, das interessiert
uns. Nein, das sollte schon interessieren, dass das White-Power-Symbol zum Beispiel hier...
Ja. Was brauchen wir denn davon?
Dass das White-Power-Symbol auf WhatsApp ist.
Das ist kein White-Power-Symbol.
Was ist das? So.
Sag
das ist WhatsApp.
War das jetzt deine inhaltliche Vorbereitung?
Also bis vor 5 Jahren oder bis vor 10 Jahren war das, wenn du dieses Symbol sagst, hast, toll gemacht. Und wenn ich zum Beispiel in irgendein Restaurant gehe und der Kölner fragt mich am Schluss in Italien, ob es gut geschmeckt hat, sage ich,
super.
Ottimo. Und sagst so, ottimo.
Also, wir sagen
Buono.
Aber Gerald,
so.
Einigen wir uns darauf,
dass wir auch in Zukunft nicht mehr Deutsch sprechen, weil auch der Hitler Deutsch gesprochen hat und seine Vernichtungsbefehle auf Deutsch verfasst hat.
Das ist billig.
Wisst ihr was? Nein,
ist
überhaupt
Gerald,
billig.
Das ist billig.
Was ihr mittlerweile treibt, 100 Jahre nach dem NSDAP-Parteitag hätte die AfD genau am selben Tag, 100 Jahre später, am 4. Juli 2026, zum Gedenken an den NSDAP-Parteitag ihren AfD-Parteitag gemacht. Nein, aber solche Typen wie du, die in journalistischen Redaktionen, dass der du Prostituierte in Österreich und Deutschland sitzt und sagt, das ist eine Rechtsradikalität. So, jetzt kommst du also plötzlich drauf, dann habe ich mir überlegt, 4. Juli war offenbar der Gründungsparteitag der NSDAP, ich habe es nicht gewusst. Also hat offenbar der Herr Hitler den Gründungsparteitag der NSDAP ausgerechnet ausgerechnet am Tag der Unabhängigkeitserklärung der USA gelegt. Also kann das nur die Ostküste gewesen sein. Also die Ostküste, die den Herrn Hitler verleitet hat von den USA heraus am selben Tag wie von der Unabhängigkeit. Freunde, ich
mache es halt mittlerweile in solchen Geschichten
und man macht sich echt mit solchen Dingen nur mehr lächerlich. Und wenn das am Ende euer einziges Argument gegen die Freiheitliche Partei, die AfD, gegen Herbert Kickl oder Frau Weidel ist, Freunde, ihr werdet scheitern mit der Nummer. Ich sag's nur, und ihr scheitert's mittlerweile jetzt schon. Heute löst sich die SPÖ Graz auf. Die gibt's nicht mehr. Der Lehrer hat eine ganze Kurzgruppe. Einer der zweitgrößten Stadt. Nein, weil ihr politisch wollt, darf ich auch endlich einmal so nett ausreden, wie der Herr Fussi und du mit ihr eure Fotos und hin und her auch ausreden dürft. Weil ihr am Ende nur mehr Argumente habt, die jeder Mensch in dem Land wirklich durchschauen kann.
Sehr nervös.
Schau, folgende Situation. Dem Herrn Sellner, dessen Vertreter ich tatsächlich nicht bin, wirklich nicht bin, den ich oft genug kritisiert habe, unterstellst du in Potsdam die ethnische Säuberung von assimilierten, gar integrierten oder gar assimilierten Zuwanderern in Deutschland. Das hast du gerade vorher.
Ethnische Säuberung, habe ich gesagt.
Wenn du Staatsbürger mit Migrationshintergrund abschiebst, bist du in der ethnischen Säuberung.
Mit dem Zug der Staatsbürgerschaft, hat er gesagt.
Vier Jahre lang klagen Menschen, die sich in Potsdam getroffen haben und gewinnen vor allen deutschen Gerichten. Und das, was korrektiv berichtet hat, was du heute wieder mitgegeben hast, wurde vor allen deutschen Gerichten widerlegt. Er hat es nicht gesagt. Er hat es nicht gemeint. Er hat es auch nicht geschrieben. Ja, der Remigrationsbegriff stammt aus dem Jahr 1946 und bedeutet die Rückkehr der vertriebenen Juden nach Europa, nach Österreich und Deutschland.
Jetzt wird's
und 80 Jahre später machst du aus der Remigration von Menschen, die remigrieren in ihr ursprüngliches Heimatland, von denen sie von Nazis vertrieben worden sind, unter Androhung des Todes, der massenhaften Vernichtung, machst du einen rechtsextremen Kampfbegriff. Die Remigration, die ich meine, ist die Abschiebung von Illegalen, von Menschen, die in den Sozialleistungen verbleiben. Du kannst auch Ausschaffung sagen, ist mir vollkommen wurscht, aber er tut es ja nicht. Das ist ja das Problem. Und solange ihr es nicht tut, wird es Menschen geben wie den Herrn Sellner und auch mich, die sich also damit beschäftigen. Ja, und viele andere, die sagen, sie wollen das. Ihr schafft es ja selbst, den Herrn Sellner zu entdämonisieren mit Argumenten, ihr alle, mit Argumenten, die Hanebüchern und Fäustern. Also, der Sellner kann sich bedanken, dass er solche Gegner wie ihr hat. Der Herr Kickl muss sich von niemandem distanzieren, weil der Herbert Kickl keine Nähe dazu verspürt, genauso wie ich zu Menschen, die Herr Hitler oder sie kennen.
Ja, aber das ist ja einer gewesen.
Und das hat er nie getan.
Das war ja der Mann, der im Taxi Herr Hitler gerufen hat, den wir am Bild gesehen haben.
Ja, jetzt sage ich es dann.
Der Herr Wagemann war der Mann.
Spielst du das Foto von Martin Sellner und vom Alexander Van der Bellen ein?
Nein, aber na, das ist der Mann.
Googeln Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, googeln Sie heute Sellner und Van der Bellen.
Ja.
Und würde man dann Herrn Van der Bellen unterstellen, die politischen Ideen des Herrn Sellner mitzuvertreten?
Nein, darum geht es ja nicht. Es geht aber darum, dass der Mann ist, der
aber du unterstellst das gerade dem Herbert Kickl. Und das ist von euch beiden unredlich. Und was passiert? Ihr zahlt wieder 3% aufs Konto der FPÖ ein.
Sehr
nämlich genau mit einer hanebüchernen Argumentation. Das durchschauen alle Leute und sagen, was kann der Kickl dafür, dass sie bei einer Wolfe irgendeiner hinstellt und ein Foto macht.
Sehr
wenn der Typ, der da daneben steht, jemanden verprügelt hat,
intimen
oder sie heil, was für eine intime Wolfe, wo eine öffentliche Wolfe am Wiener Rathausplatz.
Nein, es war nicht am Rathausplatz.
Oder wo war es denn?
Es war in dem kleinen Lokal, vis-à-vis vom Rathaus, ist ja
sehr vertraute Atmosphäre.
Das waren
kleine Weinlokal.
Dort.
Nein, das ist das Weinlokal vis-à-vis.
Das ist nicht das Weinlokal, das sieht ja da. Das Weinlokal schaut nicht aus wie ein Tiroler Hitten. Das waren aufgebaute Hitten am Rathausplatz. Ein Wollfeier mit 500 oder 600 Leuten. Jetzt machst du ein Geheimtreffen von den beiden. Das war ein Geheimtreffen von Kickl und seinem wichtigsten Berater. Macht ihn doch gleich zum FPÖ-Abgeordneten und zum Höchstfunktionär. Nein, ihr seid überhaupt nicht dafür. Ihr seid nur so deppert mit eurer Argumentation, dass ein echtes Gimpfte aufgeht.
Bitte,
der Jabba de Hut in der Mitte.
Jetzt geht ihm als alten Corona-Kritiker schon das Geimpfte aus.
Ja.
Er hat sich impfen lassen. Ja. Ne? Er hat ihn
nur
da immer das
Wort Schlusswort geführt, ne? Und dann kommen wir zum Thema
Abschiebung. Es ist relativ simpel. Du hast das Phänomen, dass bei FPÖ und AfD zufälligerweise zu den größten Unterstützern die Neonazis und Rechtsextreme gehören, die zur Wahl dieser Partei aufrufen. Die rufen nicht dazu auf, die die Linke zu wählen, die SPD, die Grünen oder die CDU. Es ist kein Zufall, dass die FPÖ und die AfD wollen. Warum? Weil sie dort ihre Inhalte am bestmöglichsten vertreten sehen. Und das wirklich Beschämende ist, es gab in der Freiheitlichen Partei Leute, mit denen auch nicht überall einer Meinung war im Übrigen, ja? Aber Norbert Hofer, HC Strache, die haben den Anstand besessen, sich von so einem Gesindel zu distanzieren. Und das fehlt dem Herbert Kickl und es wundert mich, weil wenn jemand schon Kanzler werden will, dann sollte er sich von so einem rechtsextremen Gesocks zu distanzieren. Du. Und ich bin noch immer, ja, vorher regst du dich auf.
Ja, bitte, nein, aber du unterbrichst
mich. Mach fertig, Schluss.
Ich verstehe du nur nicht, ja, warum du dich nicht einfach hersetzt und sagst, ich bin zwar ein Unabhängiger, lebe zwar von vorn bis hinten nur von der FPÖ und ihren Sympathisanten, aber ich würde mir wünschen, dass der Herr Kickl sich von solchen Idioten distanziert.
Also erstens, ich lebe weder von der FPÖ noch von ihren Sympathisanten.
Warum du diesen, ich glaube nicht, dass Sozialdemokraten deine Bücher kaufen, aber bitte.
Es besuchen sogar Sozialdemokraten meine Rhetorikseminare, weil sie es genau wissen.
Gerald, der Satz, du würdest dir erwarten, dass Herbert Kickl sich von diesen rechtsextremen Heil-Hitler-Schreiern distanziert, ist ja nicht so schwer. Nicht einmal das schafft.
Soll er sich distanzieren von seinem Freund Wagemann?
Also braucht er sich nicht distanziert,
nein, du ja nicht.
Ich kenne ja die Leute nicht einmal.
Ist ein Bekannter von Herrn Kickl, der Herr Wagemann.
Jetzt kommt der Enger, ist es das vielleicht der uneheliche Sohn als Nächster oder was?
Nein, aber Bekannter,
der Kickl war natürlich fertig. Der sitzt da. Ihr zwei seid echt die Lustigen.
So,
okay. Ihr seid echt pfiffige Typen. Kannst du nicht sagen. Ihr seid wirklich süß.
Was passiert dir?
Jetzt bin ich am Wort. Du, Rudi Fussi, ja, Freund der Blasmusik, der mit Heinz-Christian Strache vor Gericht gestanden ist, weil du Heinz-Christian Strache durch Sonne, Mond und Sterne Zeit seines politischen Lebens geschossen hast, ihn attackiert hast, ich kann mich erinnern, vor 6, 7 Jahren, wer Sportfotos und ich weiß nicht,
hat's was. Geben, oder nicht?
Nein, machst das jetzt aus dem Edeldemokraten, den Proponenten der Mitte, um Kickl einzutunken, nach dem Motto, der Feind meines Feindes
hast ist mein
Freund.
Schlusswort?
Das ist sowas von durchsichtig, was ihr gerade tut. Nein, ich sag's.
Alle gegen Kickl.
Sogar ein ehemaliger Neonazi.
Alle fasse noch Kickl einmal zusammen.
Heil Hitler ist konservative Politik.
Wer Heil Hitler oder Sieg Heil oder sonst was ruft, hat sich für mich selbst aus dem Rennen genommen.
Das ist ja der Herr Wagemann gewesen, den du
zählst. Das weiß ich nicht, ob das der ist.
Ja, ich weiß.
Erstens das. Ja, weil du dabei warst. Ich weiß nicht, du bist die allwissende Müllhalde. Ja, wissen wir schon. Aber ist leider nicht.
Du nicht den Moderator.
Zweiter Punkt. Ein Foto, ein Selfie gemacht, ja, bedeutet noch nicht, dass man sich mit irgendwem identifiziert. Ich habe es nachgewiesen durch das Selfie. Alexander Van der Bellen, Martin Sellner.
Er hat gesagt, das ist ein NGO von rechts.
Die Identitären sind keine Gruppierung, die in Österreich bekannt gewesen wäre, Gewalt auszuüben. Die Antifa ist es sehr wohl. Das möchte ich bei der Gelegenheit sagen.
Und
sie ist nicht verboten. Sie ist nicht verboten. Die Identitären sind auch nicht. Die Identitären sind auch nicht verboten. Das möchte ich auch bei der Gelegenheit
Symbole
sagen.
Symbole der Identitären sind verboten.
Was eher Humbug ist, muss ich da auch sagen.
Ja, aber sie werden Humbug jetzt, sollen sie jetzt verboten werden nach warum dem Taxifahrer? Nein, nach dem Taxifahrer.
Nur wenn man sie Heil schreit, warum soll man das verbieten?
Hallo,
Gerald, ne?
Was ist denn für... Entschuldige, wenn einige wenige... plötzlich das Image von allen anderen machen. Also ein Journalist ist Verbrecher. Verbietet den ganzen Journalismus. Ab vorher ist ein Kinderschänder. Verbietet die gesamte
Telefonzelle.
Ich meine, sag einmal, seid ihr alle narrisch worden?
Du hast da schon mal besser argumentiert.
Nein, ihr seid komplett neben der Spur. Wenn sich wer etwas zu Schulden kommen hat lassen, dann ist er zu verurteilen. Eben, ganz einfach. So, aber darauf zu schließen, dass man plötzlich das als politische Keule missbraucht, um quasi eine ganze Partei zu diskreditieren, ist sowas von durchsichtig.
So eine
was du zum Beispiel mit dem Herrn René Schimaneck gemacht hast, den ich persönlich gut kenne, der war ein BZÖ-Fachreferent. Und das BZÖ war, was das betrifft,
über jeden Verdacht gemacht.
Der René Schimaneck ist ein anständiger Mensch. Und der René Schimaneck hat keine Waffen gesammelt. Das weißt du ganz genau. Und du wirfst dem René Schimaneck ganz wieder.
Wurden Waffen gefunden.
Ja, aber nicht von ihm. Und du betreibst Sippenhaft wie die Nazis in den 30er Jahren. Das möchte ich da bei der Gelegenheit sagen. Das, was ihr tut, ist Sippenhaft. Sippenhaft.
Der Blödsinn. Warum soll die Sippenhaftung sein, wenn in denen seine Hauswaffen sind?
Es war nicht einmal das Haus, wo er gelebt hat.
Es war ja auch nicht der Waldheim bei der SA, sondern
nur wenn dem Herrn René Schimaneck sein Bruder ein Neonazi ist und dessen Neffen Vollidioten wären, die bei den sächsischen Separatisten sein könnten,
und FPÖ
dann ist das noch immer kein, dann ist das ein familiäres Problem der Familie Szymanek. Lässt aber keinen Rückschluss auf die Integrität von René Szymanek zu.
Das sage ich auch.
Und wir kennen René
Szymanek.
Dem hat man auch unschuldig.
Wir halten fest, die FPÖ ist nicht rechtsextrem. Das ist
die längste Zeit gesagt.
So, kurze Werbepause und dann wollen wir uns erklären so lassen, heute. Was die FPÖ heute im Parlament
in
alles
die Monika
beantragt
Grund, hat. Taxis, ist alles an rechtsextrem. Ich bin rechtsextrem.
Jeder darf ich bitte moderieren? Das
liegt mir mittlerweile schon als Qualitätsmerkmal.
Darf ich moderieren bitte? So.
Du sagst nicht. Swiss Gütesiegel auf einer
Kirche. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann lassen wir uns erklären, was heute
ich alles im Parlament vorgeht. Ganz einfach.
Wir sind gleich wieder zurück.
In keinster Weise.
Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind zurück in einem sehr hitzigen Duell, Fussi gegen Gross wie üblich, aber heute geht es wirklich zur Sache. Und bevor wir uns dann der SPÖ, deiner SPÖ zuwenden, kurz ein Blick ins Parlament. Dort hat also die FPÖ heute einen Gesetzesantrag auf Remigration eingebracht, sprich auf Abschiebung aller straffällig gewordenen Asylsuchenden, rechtskräftig straffällig gewordenen Asylsuchenden, ist natürlich mit Bomben und Granaten abgelehnt worden. Gerald, du musst ja eigentlich begeistert sein, weil die haben dein Buch heute zu einem Gesetzesantrag gemacht. Es ging nur leider in die Hose.
Naja, die Frage, die sich SPÖ, ÖVP und Grüne aber auch näher stellen müssen, ob sie sich wirklich mit Straftätern gemein machen. Denn das, was die FPÖ wollte, war eine gesetzliche Änderung auf nationaler Ebene, aber auch auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene, dass Straftäter leichter abzuschieben sind.
Menschenrechte ausgehebelt.
Ja, ich würde sagen, das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen, wer seinerseits zu uns kommt und beispielsweise vor Gewalt flieht und bei uns das Menschenrecht auf Schutz und Schutz vor Gewalt einnimmt, aber seinerseits Gewalt gegen Menschen ausübt, die ihm Schutz gewährt haben, hat ihm bald jedes Bleiberecht verwirkt. Das heißt, er hat sich gegen Gesetz, Rechtmäßigkeit, Sicherheit und Friede gestellt. Daher verdient er das auch in dem Land.
Also du findest den Antrag hervorragend? Also wieder
zurückzubringen, wo er hergekommen ist. Und wir haben in Österreich Justizvollzugsanstalten, ich schreibe sein Buch ab nach Hause, machen wir wieder ein bisschen Werbung dafür, sollen die Leute im Sommer auch lesen, damit man auch solche Blödheiten wie von dir mit der Remigration auch besser versteht. Wir haben in Österreichs Justizvollzugsanstalten einen Überbelag von 108%. Jeder Häftling kostet uns 6.000 Euro. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass gewalttätige ausländische Straftäter, die keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, wieder dorthin zurückzubringen sind, wo sie herkommen. Und wenn das die Länder nicht mehr annehmen, ihre eigenen kriminellen Straftäter, dann streichen wir ihnen die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit. Ganz einfach. Und auf europäischer Ebene auch die Wiederaufbaumittel in Milliardenhöhe.
Und der
wirst
Antrag,
du sehen, wie schnell Syrien, Tschetschenien, Irak wieder die Leute aufnehmen, die sie uns als ihre Kriminellen
Antrag
nach Österreich geschickt haben.
Der Antrag
ist vernünftig, aber er war eine Nagelprobe. Aus meiner Sicht war der Antrag ja gar nicht dazu gedacht, dass der durchgeht. Er war in Wahrheit die Offenbarung des heuchlerischen Daseins von Sozialdemokraten, auch eines Rudi Fussi, der hier erinnern seit einem Jahr sieht, selbstverständlich haben Kriminelle hier keinen Platz. Und wenn dann ein Antrag im Parlament kommt, haben wirklich Kriminelle in Österreich keinen Platz, dann sagen die, nein, die Kriminellen, die beschützen wir, die müssen da bleiben, die haben ein Bleiberecht. Auch wenn sie vier junge Madeln vergewaltigt haben, auch wenn sie einer jungen Frau die Gurgel durchgeschnitten haben, nein, die müssen bleiben, die müssen wir resozialisieren. Vielleicht kriegen sie irgendeinen Pendelkurs oder einen Strickkurs. Vielleicht werden sie dann braver, bringen ihnen ein bisschen Leitkultur bei, wie man halt bämische Knädel macht. Vielleicht sind sie dann weniger aggressiv und das war die Nagelprobe.
Rudi,
und die etablierten Parteien sind gescheitert.
Rudi, hättest du diesem Antrag heute zugestimmt im Parlament?
Natürlich nicht.
Wieso? Ja, genau das, was du sagst.
Die FPÖ ist spezialisiert darin, Anträge einzubringen, die real nicht umsetzbar sind.
Wieso ist das?
Nein, der Gerald hat es ja selber ausgeführt. Du musst internationales Recht zuerst ändern. Und das sagt ja schon der Begriff, dass du internationales Recht nicht durch einen Beschluss im österreichischen Nationalrat ändern kannst. Das, was der Gerald da macht, ist einmal wieder großartig. Ja. du tust da wieder deine, weiß ich nicht, deine Schlansberger Laienfestspiele abziehen, hupfst du herum, wie der Graf bumst dich auf den Sessel, die Birnen ganz rot, vor der Tag gespielt,
haben wir's
Aufregung.
Haben wir es dann oder
gehen wir Nein, ich möchte es nicht, komm schon mit.
Ach so, okay,
ich mach
okay,
da keine Sorgen, wir haben ja Zeit.
Die Einleitung dauert immer so lange.
Nein, alles gut, ja. Du im Vergleich zu deinen Einleitungen.
Komm zur Sache, hättest du zugestimmt?
Nein, hätte ich nicht.
Na, dann bist du entlarvt als Heuchler. Nein. Und warum hast du als Heuchler
ich bin, nicht ich bin der festen Überzeugung, es müssen alle Straftäter dieses Land verlassen.
Na also.
So, es ist aber dafür die rechtliche Grundlage zu schaffen. Was heißt das? Es braucht Rückführungsabkommen in diese Länder. Es, ich will ja nicht im Übrigen, dass wenn bei uns einer ein kleines Dirndl vergewaltigt oder umbringt, dass man den einfach abschiebt und der dann frei in seiner Heimat herumrennt und den nächsten vergewaltigt, sondern der soll einmal seine Haftstrafe absitzen.
Bei Wir uns?
Na sicher, bei uns hat er ja die Straftat begangen. Ne? Ich bin dafür, dass alle abgeschoben werden. Daraus zu machen, im Übrigen, das ist wirklich schäbig, Gerald, dass du sagst,
wer alle,
die
alle?
Da dagegen sind, die Roten, die Schwarzen, ja, die Neos, die wollen, was? Die wollen, ja, aber das ist nicht zulässig. Die wollen, die tun verhätscheln, die Straftäter, das tut niemand.
Ja, natürlich.
Wir alle. Alle im Parlament, ja, sogar die Grünen,
ja, ja,
wollen, dass die gehen und die abgeschoben werden. Es gibt die Probleme, dass du keine Rückführungsabkommen hast. Deswegen bin ich so dankbar gegen das, was du kämpft hast, nicht? Gegen diesen EU-Asyl- und Migrationspakt, dass diese Rückführungszentren jetzt geschaffen werden können, weil da kannst du diese Paraber endlich dann hinüberstehen und außerhalb von Europa dann so ins Dort sitzen und nicht bei uns. Im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, dass alle Straftäter mit der größtmöglichen Härte des Gesetzes behandelt gehören und so schnell wie möglich nach Verbüßen ihrer Haftstrafe unser Land zu verlassen. Und da gibt's nicht einmal
nach Verbüßen der Haftstrafe.
Nach Verbüßen der Haftstrafe.
Also der soll zuerst die ganze Haftstrafe in,
also unser, Haft im Heimatland
in unserem Luxushäfen verbringen.
Haft im Heimatland kommt für mich in EU-Staaten zur Frage, wo
Gourmet,
ein ähnliches Rechtsregime
hat.
Aber macht es einmal mit den Taliban oder macht es mit den Syrern und was mit denen. Ja, ihr tut aber schon und den auch nur 5 Jahre einsperren. Da kann da passieren, weil das ein islamistischer Glaubensbruder von denen ist, dass sagen, naja, im Westen haben sie den eingekastelt, bei uns rennt er frei herum. Das willst du auch nicht wahrscheinlich, dass er dann die nächsten Leute dort malträtiert. Also die sollen die Strafe absitzen. Ich bin der festen Überzeugung, es braucht diese Rückführungsabkommen und ich bin der festen Überzeugung, es braucht diese Rückführungszentren an der Außengrenze Europas, in Partnerländern.
Also du widersprichst
dort
ja
muss
schon
man diese Menschen hinbringen.
Du widersprichst
weil
ja schon.
Ich bin auch der Meinung, dass die nicht dem österreichischen Steuerzahler zur Last fallen sollen, wenn sie ihre Haftstrafe.
Tut sie aber.
Also, was? Na, bitte schön, einen Widerspruch.
Kannst du mir eine Frage stellen?
Einen Widerspruch.
Bitte.
Einen ganz eklatanten Widerspruch, ihr merkt es nicht einmal selber. Also, mit den Taliban sind sehr wohl Rückführungsabkommen zu schließen, dann sind sie paktreu, aber eine Haft im Heimatland der Taliban, dann sind sie plötzlich nicht paktreu. Findet den Fehler. Also, zur Aufrechterhaltung des PR-Placebos der Europäischen Union sollen wir mit Syrien oder Afghanistan, also mit den Taliban, die Bahn sind Wahrheit. In Syrien sitzt der islamistische Machthaber, der bis vor 10 Jahren noch Leute umgebracht hat. In Kabul sitzen die Talibans. Mit denen sollen wir sehr wohl als Europäische Union pakttreue Rückführungsabkommen schließen. So, und die dann dazu verpflichten, dass sie ihre Flüchtlinge im Land behalten. Aber das, was du mit diesen Regimen nicht machen kannst, ist, dass sie plötzlich ihre Häftlinge zurücknehmen. Weil dann sind sie islamistische Brüder und lassen den vielleicht wieder aus, den Häftling. Das war ja deine Lesart. Schau, Rudi, der erste Fehler deiner Argumentation ist, der österreichische Nationalrat ist dazu da, Gesetze zu beschließen. Der österreichische Nationalrat ist dazu da, wenn du ja jemals drinnen gesessen wärst, man wüsste, was du es, ist dazu da, Entschließungen einzubringen. Das heißt, die österreichische Bundesregierung wird aufgefordert, auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene Gesetze vorzubereiten und Rahmenbedingungen, das ist der Entschließungsantrag,
passiert
damit in Zukunft Kriminelle abgeschieben
passiert
werden können.
Längst.
So, nein, passiert eben nicht,
natürlich.
Sonst hätten sie heute zugestimmt. Nein, tun sie nicht. In dem Ausmaß, wo 6.000 freiwillig das Land verlassen und der Herr Kahner noch behauptet, er hätte sie abgeschoben. Dabei sind sie freiwillig ausgegangen, nachdem er 2.000, 3.000 Euro noch zugesteckt hat. So, kommen 12.000 wieder einer. Und das wird uns als Erfolg verkauft.
Wo?
Und wenn man dann im österreichischen Parlament hergeht und sagt, die 4 Mörder von der Leonie, die sollen jetzt im tiefsten Häfen von Kabul sitzen. Und zwar nicht nur 20 Jahre wie in Österreich oder 15 Jahre und dann wieder morden können. Nein, die sollen lebenslang bis zum letzten Atemzug bei Wasser und Brot im feuchten Keller von Kabul sitzen. Dann kommst du daher und sagst, nein, das kann man nicht tun. Nein, die sollen in Österreich bleiben. Die sollen uns alle 6.000 Euro kosten, Monat für Monat. Das ist 4 Mörder von der Leonie, 6.000 Euro, Monat für Monat. In 15 Jahren kommen sie wieder frei und das nächste Dirndl ist dran. Und dann dann sitzt er dort. Ich habe ja immer gesagt, dass man Kriminelle abschieben soll. Und dann, wenn du den Gesetzgeber, dort, wo Gesetze gemacht werden, das österreichische Parlament, dort, wo unsere Volksvertreter drinnen sitzen, sagst, die Entschließung muss sein, die müssen wir abschieben, dann findet er tausend gute Ausreden, warum das
die
nicht möglich wird. Ist ja so. Das ist ja das Problem.
Vor.
Und daher seid ihr am Ende verlorene Häufler. Und wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid jetzt nicht nur die Schutzmantel-Madonna derer, die gekommen sind, ihr seid auch die Schutzmantel-Madonna derer, die kriminell geworden sind.
Gerald, ich weiß, dass du dass du diese theatralischen Aufsätze, weil seit 45 wird zurückgeschossen im Parlament, keins der weiß.
Beruhig dich.
Du fierst dich auf, das ist ja unglaublich.
Also wenn so ein Hitler-Persiflage abgewüsst, dann mach's, aber nicht
hast
da erinnern vielleicht.
Hast du nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, es ging bei dir so ähnlich.
Ruhig
aber ist ja völlig wurscht.
Auch das ist unredlich.
Ich bin am Wort.
Ja,
unredlich ist von dir zu behaupten, dass ich irgendwie den Eindruck erweckt hätte, er sollten die Mörder der Leonie frei sein. Nein, die sollen ihre Strafe absitzen und dann abgeschoben werden. Punkt.
Aber im Luxushäfen
Punkte.
In Österreich.
Ja, natürlich. Also ganz ehrlich.
400.000 kosten im Jahr.
Wenn du, ich finde die Argumentation lustig, dass man jetzt sagt, der Häftling kostet 6.000 Euro und gleichzeitig regt er sich auf. Wenn man jemanden 3.000 Euro in die Hand drückt, damit er sich schleicht, wenn es nach mir geht, kennt man jeden Syrer und Afghanen dafür, dass er freiwillig heimgeht, ein paar tausend Euro in die Hand drücken. Warum? Weil uns die in der Mindestsicherung ein Vielfaches kosten, wenn die ein paar Jahre da bleiben. Das ist das Sinnvollste.
Das sind doch Facharbeiter, die uns die Spitäler putzen.
Gerald.
Die sind doch nicht in der Mindestsicherung.
Gerald.
Ja, was ist mit dir?
Gerald.
Das ist ja purer Rassismus.
Gerald.
Alle Syrer sagen.
Gerald. Jene,
ich glaub,
die keinen Aufenthaltstitel haben, die sollte man heimschicken und motivieren.
Ja, ja. Sollte man, tut es mir nicht, seit der ÖVP, ist euch vollkommen wurscht.
Sollte man,
hätte die Ware, einen Dreck macht der Gerhard Kahner.
Schau. Die Maulhelden der Freiheitlichen, der Gerhard Kahner hat in seiner Amtszeit mehr abgeschoben als der Kickl in seiner Amtszeit. Danke, wieder schon, mehr brauche ich nicht wissen.
Gut. So.
Und weißt du warum?
Weil der Kickl seinen Job nicht gemacht
hat. Nein! Weil Syrien und Afghanistan zur Zeit Kickls 2017, 2019 kriegsführende Länder waren, falls ich dich daran erinnern darf.
Er hat in andere Länder
kriegsführende Länder waren sie. Kriegsführende Länder waren sie. Und weil in der Zeit 2017, 2019 der Herbert Kickl im Übrigen gesagt hat, das Recht der Politik zu folgen, also die Politik, der Nationalrat, der beschließt Recht und ihr habt es alle aufgeschrieben, wer damals die Genfer Flüchtlingskonvention ändern wollte. Jetzt, wo es seit einem Jahr der Herr Stock auf europäischer Ebene tut, das ist eine großartige Initiative, natürlich. Das ist toll. Aber damals, wie es der Kickl vor einem Jahr gesagt hat, Freunde, wir haben da einen Pferdefuß mit diesen internationalen Gesetzgebungen. Der Kickl, ein Diktator und alles drum und dran. Ihr seid ja wirklich, ihr seid ja mittlerweile nur mehr eine Karikatur eurer verlogenen Botschaft. Was ist denn mit dir? Hast du schon wieder gesoffen? Bist du schon wieder auf 2,5 oder was? Nein, ist ja unfassbar.
Beruhigt euch bitte.
2,5 ist das Niveau deines ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten, der sich als potenzieller Mörder in einem Auto setzt als Freiheitlicher.
Der Norbert Hofer argumentiert bei 2,5 Promille.
Konsistenter als du, aber das war die
Frage. Redlicher als du jemals nüchtern warst. Ich sag's dir noch bitte.
Gerald, okay. Das ist so. Wenn du so unter Druck bist wie heute,
dann brauchst du Norbert Hofer an einen Mörder.
Du hast das zu mir
gesagt. Nein, du sagst es gerade.
Jemand, der sich mit 2,5 Promille in ein Auto setzt, ist ein potenzieller Mörder.
Nein, ist eine Gefahr für die Menschheit und vor allem für sich selbst, aber es ist kein Mörder. Der Mord setzt Vorsatz voraus.
Bei der Gelegenheit könntest du nicht nur den Herbert Kickl auffordern, sich von den Identitären zu distanzieren, sondern auch den Norbert Hofer zurückzulegen, sein Mandat, weil das kostet auch ein paar Tausender dem
Steuerzahler. 5,7 Millionen Euro kosten die 4 Mörder von Leonie, dem österreichischen Steuerzahler. 5.760.000. 6 mal 4 mal 12 mal 20. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn du deine 10 Wurstfinger in die Hand nimmst und ein bisschen Entschuldigung, du bist ein Sozialdemokrat. Nimm eine Excel-Datei. Wenn du die Excel-Datei füllst, 4 Kriminelle, 12 Monate, 6.000 Euro pro Monat, 20 Jahre, bist du bei 5,7 Millionen Euro.
Was kosten uns die ehemaligen Freiheitlichen, die im Häfen hocken, kosten uns wahrscheinlich
welcher Freiheitliche huckert im
Gebiete,
Häfen? Welcher Freiheitliche
huckert
im Häfen?
Na, wo ist denn der Karl-Heinz Gasser gerade? Kostet uns nicht.
Der Karl-Heinz Grasser ist verurteilt worden für ein Delikt, das er als ÖVP-Finanzminister begangen hat.
Also wenn man schuldig ist, dann sind wir ÖVPler.
Ich kann dir das Austrittsschreiben des Herrn Grasser aus dem Frühjahr 2002 vorlegen.
Wenn's verurteilt
die Buwok-Veräußerung war 2004.
Okay. Einmal freiheitlich.
Es passt, danke.
War besser die erste Runde.
Ich will noch ganz kurz.
Und wenn es die Kohle nicht gegeben hätte, wäre der ÖVP-Chef geworden.
Ich will noch ganz kurz
nur zwei, zu deiner Info.
Schön, dass ihr nicht im Parlament seid, weil da kann man mal überhaupt nicht so weit. So, zwei Themen noch kurz aus dem heutigen Parlament. Ich hoffe, da haben wir eine positive Einstellung. Loben einmal diese Regierung und klatschen. Erstes, heute sind Schulgesetze beschlossen worden. Änderung des Lehrplans, auf der einen Seite Medien und politische Demokratie, also Demokratieerziehung, auf der anderen Seite Informatik und künstliche Intelligenz, beide statt Latein. Eine gute Idee, hat es der Herr Wiederkehr gut gemacht, ist das ein erster Schritt zu einem modernen österreichischen Lehrplan.
Ja, mir blutet immer ein bisschen das Herz, wenn in der humanistischen Bildung weniger Latein unterrichtet wird, weil Latein ist als Fremdsprache, als nicht lebende Fremdsprache, großartig zum Verständnis. Erstens lernst du geschichtlich was, zweitens tust du dafür einfacher beim Erlernen der romanischen Sprachen, also Italienisch, Spanisch, Französisch.
Das ist ein Blödsinn, ich habe ja Latein gelernt, ich habe es nie brauchen können. Das ist die Wahrheit.
So. Aber Wolfgang, nur weil du es nicht brauchen hast, kennen in der Rennbahnsiedlung hast.
Das hat nichts mit der Rennbahnsiedlung. Ich habe Spanisch gelernt, ich habe Italienisch gelernt, aber ohne meine Lateinkenntnisse. So ein Blödsinn. So ein Schwachsinn. Aber wurscht.
Du bist okay. Für Latein.
Dass statt Latein jetzt Demokratie.
Ich finde total wichtig, dass Demokratie unterrichtet wird, damit es unseren Kindern nicht so geht, dass sie glauben, wenn man sie keil schreit, dass das irgendwas mit konservativer Wertehaltung zu tun hat, sondern dass die wissen, dass damit nur Nazis sie
kein damit sie das Duell Fussi gegen Groß verstehen.
Damit sie das verstehen.
Gut, und zweitens Informatik, KI.
Gut, da sind wir im Vergleich zu Asien, glaube ich, 20 Jahre hinten. In Asien lernen ja die Kinder schon programmieren. Na sicher ist das eine gute Sache.
Gut, also sagst du bravo, Wiederkehr, dass du Latein eingedämmt und diese zwei Fächer endlich eingeführt hast.
Ich sage bravo zu einer Modernisierung des Lehrplans.
Gut.
Aber ganz ehrlich, bei den ganzen Problemen, die wir im Bildungsbereich noch immer haben.
Ja, aber irgendwo muss ich einmal anfangen.
Ist das ein erster Schritt? Ist ein erster Schritt, den lobe ich.
Ja.
Weil wenn man in der Schule offenbar nicht vermitteln kann, wie wichtig Latein ist am Wolfgang Föllner, dann hat sie im Unterricht abgeguckt.
Also dann gibt es einmal Applaus für Wiederkehr.
Ja, und ein Minus für deine Lehrer.
Applaus auch von dir für Christoph Wiederkehr und diese zwei Dinge, weil eigentlich ist das eine sehr gute Sache.
Ich muss dem Rudi gänzlich zustimmen, was er über Latein gesagt hat.
Du hast überhaupt nie Latein gehabt
über die Schule. Ich habe erstens Italienisch gehabt in der Schule,
ja, eben, aber
schließe mit dem wenigen Italienisch, das nach 4 Jahren übergeblieben ist,
aber
schließe noch immer auf Latein rückwärts, wenn wir zum Beispiel in Rom oder irgendwo irgendwelche Gemäuer sehen, die eine lateinische Erinnerungstafel haben, die müssen nicht einmal neu sein, im Vatikan machen sie neue lateinische Erinnerungstafeln, dann stehe ich mir mit meinem Mann begeistert davor und wir versuchen, er hatte Latein, versuchen gemeinsam diese Inschriftentafel in irgendeiner Form zu eruieren. Ja, ist so. Ich mache mir daraus einen echten Spaß. Ich habe da echte Freude daran, Sprachen anzunähern. Ich finde es echt schade, dass wir das Latein abschaffen, weil da geht sehr viel Humanismus, sehr viel Philosophie, Kultur, sehr viel Leitkultur Europas geht in Wahrheit damit verloren. Weil Latein, die griechische Philosophie ist im Latein vermittelt worden. Du musst es nicht in Griechisch. Entschuldige, natürlich, zum Fressen und Scheißen brauchen wir natürlich gar nichts. Wenn wir natürlich am Ende eine Gesellschaft werden, die nur mehr kotert und frisst, dann brauchst du keine Sprache mehr. Da gebe ich dir recht. Wenn wir nur mehr die Ochsen einer Wirtschaft sind und nicht die Wirtschaft mehr uns dient, sondern wir der Wirtschaft, dann brauchst du auch keine Sprache
also
mehr.
Gebe ich dir recht.
Und ein bisschen ein Couch-Potato.
Was Dümmeres habe ich noch nicht gehört.
Doch, das ist nämlich unser Gesellschaftszustand. Der zweite Punkt ist, was müsste noch Latein... Latein beibringen, wenn wir in Wahrheit mittlerweile in den meisten Schulen, vor allem im großstädtischen Bereich, lieber Arabischkurse in Zukunft vermitteln sollten, damit sich die Araber alle ein bisschen leichter zurechtfinden. Das ist ja auch der Zustand an unserer Schule. Der dritte Punkt, der ein wenig lustig
also
ist diese
bist du jetzt
KI.
Diese
Nein, bin ich nicht. Ich glaube, ich habe es zum Ausdruck gebracht. Du brauchst mich nicht noch einmal fragen. Und der dritte Punkt, das finde ich besonders wichtig, die Vorbereitung von jungen Schülern von 10-, 12-Jährigen auf die KI. Das halte ich für besonders gescheit. Tatsächlich, weil wir in ein neues Zeitalter Zeitalter eintreten. Das ist wie die industrielle Revolution. KI ist die industrielle Revolution, die nächste in Wahrheit. Das, was ich nicht verstehe, ist, wieso in den Lehrern, wenn es bis 14 ein Social-Media-Verbot alle haben von der gleichen Regierung? Das geht sich für mich nicht
aus. Weißt du aber schon, dass also KI und Social-Media nichts mit
nein, da, aber das Hauptanwendungsgebiet derzeit, zumindest plastisch sichtbar, ist zum Beispiel Social Media, KI etc. Social Media, verstehen?
Ja, also KI hat ja mit Social Media nichts.
Es nährt sich sogar das meiste durch Social Media. In Wahrheit ist Social Media der Vorgänger von KI gewesen, weil die ganzen Daten,
also
die derzeit KI verwendet,
für Gerald.
Ja, und man erklärt, also man schult Kinder in KI, aber Social Media, dann sind steppert, dürfen sie erst
nur, dass deine zahlreichen Fans vor den Fernsehgeräten, die jetzt verwirrt sind, dich verstehen. Bist du jetzt für ein Lehrplanfach künstliche Intelligenz, KI?
Ja.
Ja. Bist du für ein Lehrplanfach Mediendemokratie?
Wir haben Geschichtsunterricht bis dato gehabt, der war für, aus meiner Sicht ausreichend.
Also nein, das brauchst du nicht.
Latein.
Also nur für KI und Latein soll bleiben. Und was braucht man
Medien? Was braucht man, was heißt das jetzt, dass der Bund Sozialistische Akademiker oder die Sozialistische Akademie aus Graz von der aufgelösten Partei in Zukunft unsere Schüler ausbildet, dass die FPÖ voll gack ist? Irgendein Gesinnungsunterricht, der wieder eingeführt wird?
Also das willst du nicht.
Braucht kein Mensch.
Also Latein soll bleiben und KI soll kommen.
Ja, ich bin eher der Meinung,
ich finde lustig, wenn wir über
katholischen
Religionsunterricht. Bist du für KI statt Latein, bist du für Mediendemokratie statt Latein?
Ich bin für sowohl als auch in Wahrheit. Weil wenn man heute so wenig Wissen hat in der Gesellschaft, dass man glaubt, die KI und Social Media sind ortverwandt, das ist ja ein Blödsinn. Bei der künstlichen Intelligenz geht es um gänzlich andere Dinge als bei Social Media. Social Media ist ein Kommunikationskanal, während KI ja von vorne bis hinten unsere gesamte Gesellschaft, das hast du selber gesagt, wie die industrielle Revolution verändern wird. KI ist eine Anwendungsfrage. Das wird genährt vom gesamten Wissen der Menschheit, wenn es so willst, das im Internet verfügbar ist. Und das Internet ist nicht nur Social Media. Also ich kann nur hoffen, dass du nicht
irgendeine Bildungspolitik anmachst. Genau, das ist falsch, ja. Du hättest gerne 4 Stunden mehr. Du meinst, dass das Latein weggekürzt wird, ist ein Fehler. Und die anderen
ich zwei, bin der Meinung, es soll
Mediendemokratie,
weißt, was meine Meinung ist,
Wolfgang, sollen zusätzlich kommen.
Ich bin der Meinung, dass es einen Riesenvorteil im österreichischen Schulsystem gibt, dass es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen gibt. Du hast ein humanistisches Gymnasium, du hast eine technische Schule, du hast ein naturwissenschaftliches Gymnasium, du hast musisches, du kannst verschiedene Schwerpunkte setzen. Aber unbestritten ist für mich, dass Zukunftsthemen in der Schule stattfinden müssen. In Wahrheit müssen die Kinder zwingend schon programmieren lernen. So.
Und jetzt haben wir noch ein letztes Thema zu diesem Parlamentsmarathon, das Budget.
Ja.
Ja. Viele sagen, das wird jetzt der Offenbarungseid der SPÖ, die ja gerade fürchterlich am Deckel gekriegt hat in Graz. Du hast ja da mitleiden müssen, weil du ja dort einer der Hauptverantwortlichen warst, obwohl es gar nichts dafür gab. Weil ich behaupte, es war doch primär ein Protestvotum gegen dieses Budget, gegen die Kürzung bei den Frauen, die für ihren Teilzeitjob jetzt Sozialversicherung zahlen müssen, gegen die Kürzung bei Pensionisten, gegen die Kürzung bei älteren Arbeitnehmern, gegen die Nichtvorhandensein des Einbremsens der Teuerung. Ist dieses Budget ein Debakel für die SPÖ und für Matterbauer Babler und werden Sie aufgrund dieses Budgets auch die nächsten Wahlen verlieren?
Tja, das Budget ist ein, sagt die Regierung ja selber, ein Sparensanierungsbudget und umfasst in Wahrheit mit den 2,5 Milliarden nur ein Achtel des aktuellen Defizits von 20 Milliarden. Wir machen jetzt 20 Milliarden Neigeschulden, 2,5 Milliarden davon sanieren wir. Das ist ein Achtel. Wenn man jetzt schon bei 2,5 Milliarden sieht, dass man bei den Pensionen reinschneidet, dass man bei den Universitäten reinschneidet, dass man die Auswirkungen hat, die du gerade beschrieben hast, nämlich dass man bei den Schwächsten kürzt, nämlich bei Teilzeitkräften etc., darf man sich nicht wundern, dass die Leute nicht allzufrieden sind. Warum trifft es die SPÖ in besonderem Maße? Weil die Dinge, für die die SPÖ immer gestanden ist, nämlich dass sich Arbeit lohnen muss, dass man sich im Leben was aufbauen kann, dass ein Gesundheitssystem in einem Sozialstaat funktioniert, ein Bildungssystem, das Wohnen leistbar ist, all diese Dinge.
Nein, das hat der Herr Babler ja alles versprochen im Wahlkampf. Ja. Hoch und heilig versprochen, mit Ehrenwort versprochen. Auf das warme Mittagessen für die Kinder warte ich noch immer. Und auch die anderen Dinge, die du angesprochen hast, gibt es nicht. Also ist der Herr Babler und mit ihm der Herr Matterbauer mit diesem Budget eigentlich gescheitert?
Ich glaube, dass Babler und Matterbauer, und das sage ich da aus vollster Überzeugung, dass Babler und Matterbauer ein Budget mitgestaltet haben, das wehtut. aber das ohne die SPÖ in der Regierung noch wesentlich schlimmer war. Und das ist das Dilemma der SPÖ, weil im Moment verkauft sich die SPÖ so, dass sie sagt, naja, ohne uns war es noch schlimmer. Und für das wollte halt auch keiner. Also wenn du nur die eigene Position so definierst, dass man sagt, wir versuchen, dass nicht ganz, ganz schlimm wird, sondern nur ein bisschen schlimm, ist kein Wahlwerbeprogramm. Das ist das große Problem der SPÖ. Die SPÖ hat europaweit das Problem, dass sie die meisten ihrer Ziele, die sie gehabt hat, die letzten 100 Jahre erreicht hat. Ralf Dandorf hat einmal gesagt, das sozialdemokratische Jahrhundert ist vorbei. Die Sozialdemokraten haben es überlebt, weil sie ihre Ziele erreicht haben. Das stimmt in weiten Teilen auch. Und jetzt braucht es neue Antworten. Und die sind noch nicht da. Aber du hast in dieser Lage jetzt als Regierung, wenn du kürzen musst, gar nichts zwingen. Weil wenn du 20 Milliarden Defizit baust und sanieren musst, es ist so wenig Geld da, du kannst nicht einfach überall das Geld wegnehmen.
Also, Matterbauer und Babler tun da leid. Über das werden wir eh gleich reden. Gerhard, Schlusswort für diese Runde, bitte.
Mir tut die
Hat leid. Babler seine Wahlversprechen gebrochen? Steht er jetzt als Lügner da mit diesem Budget, das in den nächsten 3 Tagen beschlossen wird? Oder siehst du, so wie Rudi Fussi, dass er keinen anderen Ausweg hat und sich in Wahrheit für diese Republik selbstlos opfert?
Ich verstehe den Rudis Argumentation nicht.
Möge denn?
Dass hier die SPÖ oder Matterbauer und Babler gescheitert werden.
Habe ich nicht gesagt.
Weil am 28. April hat er geschrieben, Matterbauer, Babler haben der ÖVP und den Neos die Hosen ausgezogen. Aber 60% der Sanierung einnahmenseitig.
Genau.
58% der Sanierung bezahlte Konzerne. 42% kommt direkt von den Unternehmen. Das ist ein in Zahlen gegossener Sieg von Matterbauer und Babler.
Ist es auch?
So, das hört sich jetzt nicht, nur nicht mehr so euphorisch an. Ich möchte es nur für unsere See. Also, es sind einige Monate ins Land
gezogen. In der Ideologie?
Schau, ich höre brav andächtig zu seit 6 Monaten, aber sobald ich zum Reden komme, wird das plötzlich ein plauderhaftes Kaffeegespräch, weil es unangenehm ist. Und jetzt bleibe ich am Wort. Natürlich, Rudi, ist es unangenehm.
Darf ich nur ganz
kurz? Nein, darfst du nicht. Du darfst dann, wenn du am Wort bist, darfst du.
Nein,
ich drehe, dann nimmst du zur Kenntnis, dass ich es umdrehe und dann versuchst wieder gerade zu biegen, wenn du am Wort bist. Gut. Und wenn du das dann nicht merkst mit den 2 Zellen, dann kriegst du einen Zettel, dann kannst du einen Kugelschreiber, schreibst du auf, das tue ich auch so, und dann funktioniert das.
Bitte.
So,
und bitte.
Also bring's auf den Punkt, bitte. Was nicht gelungen ist in der Volksschule, das bin jetzt ich für dich. Das ist,
bring's auf
bringt ein bisschen
Punkt.
Was bei, was Sozialisierung, Empathie, Diskussionskultur betrifft.
So. Also bei Bildung,
vielleicht gehst du bei mir noch in ein Rhetorikseminar, dann lernst du ein bisschen was. Schau, das ist natürlich das Problem.
Hat Babler seine Wahlversprechen gebrochen?
Das war ja schon am 28. das Problem. Der Rudi Fussi tanzt er mit einem Hintern, also inhaltlich auf 2 Hochzeiten. Einerseits ist er Sozialdemokrat, auf der anderen Seite sieht er, wie der Babler und der Matterbauer die Sozialdemokratie gerade zerstören. Und das ist das Riesenproblem. Und aus dieser Zwitterlösung, nicht Mandel, nicht Weibel, nicht Fisch, nicht Fleisch, kommt der Rudi Fuss inhaltlich, ideologisch natürlich. Außerdem, bevor du mich noch klagst, wie zum Beispiel andere, die dann... Wurscht. Aus der Nummer kommt er ja nicht außer der Arme, Rudi. Das Problem ist, dass der Andreas Babler angetreten ist mit einer Fülle von, aus meiner Sicht, intelligenten Forderungen. Wir erinnern uns an Karl Nehammer und den Auftritt in Salzburg, wo der Karl Nehammer gesagt hat, wenn die armen Kinder sich nichts zum Fressen leisten, dann sollen sie zu McDonald's gehen. Diese Überheblichkeit, dieser menschenverachtende Zynismus, den er dort zum Ausdruck gebracht hat. So. Dem hat gegenüber der Babler richtigerweise gegenübergestellt und gesagt, in unserem Land soll kein Kind hungern. Gratis Essen, Kindergärten und. Jedes Kind armutsgefährdet kriegt ein warmes Essen. So, da ist nichts übergeblieben. Das Zweite, die sogenannte Mietpreisgrenze, betrifft nur 50% der Haushalte, 50% gehen leer aus. Das Dritte ist, wir greifen die Universitäten nicht an. Lüge. Allein der, nicht Lüge, bevor ich geklagt wäre, Unwahrheit, weil das setzt kein Vorsatz voraus, Unwahrheit, allein 500 Millionen Euro, 500 Millionen, unser Universitätsstandort in Graz, weg, radiert. Ein paar tausend Arbeitslose am Ende. Mehr in einer kleinen Stadt mit 300.000 Einwohnern. Und. Die Pensionisten, volle Abgeltung, Blödsinn, gibt's auch nicht. So. Vierter Punkt, die Gebühren alle erhöht. Bei den Lohnnebenkosten in Wahrheit nichts getan. Also die grundsätzlich...
Was redest du?
Es ist so, nämlich die Lohnnebenkostensenkung, die die Regierung in Aussicht stellt, die dann in 2 Jahren kommt, finanzieren sie die Unternehmer selber.
Aber ist es eine Senkung oder nicht?
Es ist...
Ja, aber 2008
oder zwei. Schau, ich sag's dir. Es
2008
oder darf ich dir das sagen, wie das geht?
Gut,
du nimmst das aus einer Tasche da außer und steckst das in die andere Tasche rein. Das ist finanzpolitisches Hütchenspiel oder, wie Werner Kogel einst sagte, Voodoo-Ökonomie. Genauso ist es. Und in den entscheidenden Sachen, den entscheidenden Themen ist der Andreas Babler gescheitert. Das ist sein Problem. Ja, und damit wird die SPÖ leben müssen oder sich wie heute in Graz auflösen. Das passiert heute. Also, löst sie die Grazer SPÖ auf, dann so, löst sie die steirische SPÖ auf.
Rudi, du kommst gleich dran. Wir gehen zuerst
ihr löst sich auf.
Wir gehen ein guter in eine Tag kurze Werbepause.
Sage ich.
Kurze Werbepause und dann kommt das, was du als guten Tag bezeichnest, ja. Nämlich ist diese SPÖ, diese Babler-SPÖ noch zu retten? Wir sind gleich wieder da und dann ist der Rudi Fussi am Wort. Wir sind gleich zurück.
Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind zurück, die beiden Herren sind nicht zu bremsen. Ja? Da rennt der Schmäh selbst in der Werbepause. So, jetzt kommt das Thema, das längst aufgelegt ist. Und wenn wir schon fragen, wie rechtsextrem ist die FPÖ, da müssen wir wohl auch fragen, wie kaputt ist die SPÖ? Ist diese Babler-Partei noch zu retten oder sollte man die nicht jetzt irgendwann einmal zusperren, so wie Max Lercher gerade die Grazer Stadtpartei, die du ja vor kurzem noch liebevoll publizistisch betreut hast, auch gerade zugesperrt hat? Also soll man zusperren, die SPÖ, und wer ist dafür? Der Letzte tritt das Licht aus. Oder hast du Ideen, wie man diese Partei retten kann? Oder rettet ohnehin Babler die Partei?
Tja, was in Graz passiert, ist eine Neugründung. Das heißt, der bestehende Vorstand wird abgelöst. Da wird nicht zugesperrt, sondern es wird eine Neugründung vorbereitet mit neuen Kräften, mit neuen Ideen, mit einem neuen Konzept, was ich sehr spannend finde, weil da, glaube ich, können andere auch sehr, sehr gut lernen. Die SPÖ ist im Niedergang begriffen mittlerweile sehr...
Wer kann da lernen?
Auflösung als Erfolgskonzept.
Ja, wer ist derzeit mit der Grazer SPÖ vergleichbar?
Schau dir mal an, wie unsere Prozentzahlen in Tirol oder Vorarlberg oder sonst wo
von
sind.
Von der SPÖ?
Von der SPÖ.
Also, Tiroler Landespartei.
Ich glaube, na, wenn in Graz das gelingt, neue spannende Ideen zu entwickeln, neue Konzepte, wie man Politik macht, dann kann das schon spannend sein, weil fest steht eines, die SPÖ wird jetzt primär mit Ausnahme von Wiener Landtagswahlen und im Burgenland beim Tosco-Ziel, aber sonst wird die SPÖ ja zu 90% fast nur mehr von Pensionisten gewählt und aus der arbeitenden Bevölkerung in der Altersgruppen 30 bis 59 so gut wie gar nicht mehr. Die SPÖ braucht eine Rückbesinnung einerseits auf ihre alten Werte, die sie groß gemacht haben, die man vergessen hat unterwegs, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite braucht sie endlich auf die Antworten auf die großen Fragen der jetzigen Zeit, weil die haben wir nicht mehr. Die SPÖ sagt, Wohnen muss leistbar sein, hat aber kein Konzept, wie man Wohnen leistbar macht. Die SPÖ sagt, wir sind gegen eine Zweiklassenmedizin, mittlerweile haben wir Mehrklassenmedizin und es gibt keinen Plan, wie man die Mehrklassenmedizin wenigstens wieder zu einer Zweiklassenmedizin macht. Wir sagen, Bildung ist wichtig und der Zustand in unseren Schulen ist eine Katastrophe. Wir haben ja nicht einmal das Geld, dass unsere Kinder nicht bei 35 Grad in der Schule schwitzen müssen, weil man dort nicht einmal Klimaanlage einbauen kann, geschweige denn vom Zustand der Universitäten, wo gespart werden muss. Das sind ja, wie du selber weißt, als durchaus positiver Begleiter über das Interview gesehen mit Franz Franitzky, wo du ein Riesenfan warst, als der Kanzler war, wie ich weiß. Und was hat der Franitzky dir im Interview gesagt? Der hat gesagt, das Problem der SPÖ ist rückwärtsgewandt. Sie schaut zurück und feiert sie nur mehr für die Erfolge ihrer Vergangenheit, aber ihr fehlen die Antworten auf die Zukunft.
Ein sehr weises
Interview. Und ich glaube, dass sehr gescheit von Franz Franitzky
ist. Bejubelt worden im Internet, nicht ich, sondern der Herr Franitzky, ja.
Ja, weil er im Zweifel die gescheiteren Sachen sagt, das du. Aber du hast,
völlig unbestimmt.
Aber du hast gute Fragen gestellt,
wenigstens. Ne?
So, um auch dir ein Kompliment zu machen. Ja?
Danke.
Gerne. Der Franitzky sagt, rückwärtsgewandt. Und ich glaube, das ist es auch. Die SPÖ hat in vielen Teilen sich nur mehr damit beschäftigt, sich selber zu verwalten, zu schauen, dass man in der Gewerkschaft, in der Sozialversicherung überall seine Positionen hat, aber nicht mehr darum, aktiv Politik zu gestalten. Und man sieht, dass das anders geht, auch in linker Politik. Graz ist ein gutes Beispiel. Wenn du da anschaust, was für Basisarbeit dort die KPÖ macht, das ist genau das Erfolgsrezept, das die SPÖ einmal groß gemacht hat, nämlich möglichst nah bei den Leuten zu sein und ihre direkten Sorgen und Bedürfnisse zu erkennen und auch daran zu arbeiten, dass es besser wird. Und da muss die Partei wieder hin. Ich glaube, dass man im jetzigen Zustand Gefahr läuft, weiter Wahlen zu verlieren, weil man eben auf die drängendsten Probleme der Zeit einerseits keine Antworten hat und dort, wo man sie hat, von den Leuten sie leider Gottes nicht mehr geglaubt werden. Weil die Leute einfach wahnsinnig enttäuscht sind. Und mit ein Grund dafür, aber nicht der einzige, ist das Migrationsthema. Und da kann man aber genauso sagen, von linker Perspektive, schaut die KPÖ in Graz an, die erwähnen das Migrationsthema nicht einmal und gewinnen trotzdem wollen. Ich glaube, um und auf bei einer sozialdemokratischen Partei ist, dass man gescheite Sozialpolitik macht und vor allem eine gescheite Arbeitsmarktpolitik. Die Leute müssen für ihre Arbeit leben können und die Leute müssen
aber
wieder ganz kurz...
Aber gibt es einen großen Unterschied? Die Frau K. sagt, mir ist das völlig scheißegal, ob ich 500 Millionen Euro mehr Schulden mache oder nicht. Ich schaue, dass die Leute, vor allem die armen Leute, mehr Geld haben.
Ja.
Und ob das jetzt 500 Millionen mehr sind, statt 1,5 Milliarden, 2 Milliarden, soll ich meine Nachfolger ja, auslöffeln. Ich mag es nicht entschuldigen, möchte dann geschwind fertig reden.
Ja.
Ja? Ist nicht Babler der Totengräber der SPÖ, unter anderem gemeinsam mit dem Herrn Matterbauer, weil er die SPÖ derartig in ein unsoziales Sparprojekt in eine Sparpartei verwandelt hat. Ja, fast eher ein Sparkassenverein als eine politische Organisation.
Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, dass gerade die SPÖ jetzt die ist, die am meisten aufs Budget schaut. Weil wer hat es versenkt? Die ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP hat unter Türkis-Grein das Budget versenkt. Ich sage da eins, es gibt nicht den einen Totengräber der SPÖ, sondern alle, die letzten 20, 30 Jahre in der SPÖ Verantwortung getragen haben, haben ihren Stück weit beigetragen, weil man hätte ja andere Inhalte bringen können, man hätte anders diskutieren können, man hätte andere politische Schwerpunkte setzen können. Die Einfluss haben, die gescheit sind, die mächtig sind, wie der Wolfi Katze und der Michi Ludwig hätten ja stärker ins Steuer greifen können, wenn sie gewollt hätten. Wir sind alle verantwortlich für den Zustand der SPÖ.
Du auch.
Jeder von uns, jedes Mitglied, weil jeder von uns kennt sie einbringen.
Du selber machst dich für Herrn Babler verantwortlich.
Nein, für Herrn Babler bin ich nicht verantwortlich. Für den Babler bin ich nicht verantwortlich.
So, Gerald, du bist dran.
Nein, das möchte ich auch zurückweisen.
Ja. Ja.
Also, der Rudi Fussi hat erfolgreich den Christian Kern aus der Politik buxtiert. Er hat auch erfolgreich zur Selbstauflösung der SPÖ Graz beigetragen. Also, er ist schon Totenvogel, aber für den Andreas Babler kann er wirklich nichts.
Was kann ich für das Grazer Wahlergebnis sagen? Bist du angerannt?
Ja, du warst der Werbeberater von den
aber habe ich dort die Politik gemacht?
Nein,
das Gesundheitsthema dort aufzuspüren, dass 75% der Grazer sagen, sie sind für Gesundheitszentrum in jedem Bezirk ein Erfolg.
Nein,
das Wahlergebnis darf dich nicht wundern. Wenn du fünf Jahre lang politisch nicht vorkommst, nicht lustig.
Nein, du bist ein echt lustiger Mensch. Du findest auch, dass diese Selbstauflösung überhaupt ein ganz epochaler Erfolg ist. Und wenn das funktioniert, ist das der neue Weg der SPÖ.
Genau.
Da stimme ich dir zu.
Eine
also wenn die Selbstauflösung der SPÖ... Nein, ich finde, die Selbstauflösung ist das einzig Erfolgreiche, was die SPÖ jetzt noch leisten kann.
Vor allem, kannst du normal diskutieren?
Ja, ich diskutiere
das mit dir normal.
Nein, es ist
Neugründung.
Das ist toll, neue Ideen, neue Inhalte, also einfach selbst.
Nein, man könnte auch die Bundespartei neu gründen.
Dafür plädiere ich seit Jahren.
Ich bin der Meinung, auch die Bundes-SPÖ aufzulösen. Bin ich auch der Meinung, diese Vorstände alle aufzulösen.
Vorstand raus.
Ja, alle raus, Selbstauflösung.
Vorstandsvorsitzender.
Ja, Selbstaufgabe. Schau, das Problem ist ja ein folgendes. Du siehst an den nordischen Sozialdemokraten beispielsweise, die Migrationsthematik für sich geklärt haben, dass sie sehr erfolgreich sind. Sehr erfolgreich.
Verlieren auch wohin, Gerhard?
Ja, mit 3-4%, aber nicht so, dass sie
bald
nicht beim Gemeinderat reinkommen. Ich möchte es nur sagen, also 5,6% in Graz, nur 1,6 weniger.
Wir haben in Graz nicht
einmal mehr eine Fraktion dort.
Also wir sind stärker als die FPÖ bei Nationalratswahlen in Graz.
Ja, gewesen.
Bei der letzten Wahl?
Ja,
was ist gewesen? Bei der aktuellen Nationalratswahl?
Bei der aktuellen.
Ich glaube auch gewesen.
Rudi, gewesen. Verwesen gewesen.
Bei der letzten Wahl?
Stinkt auch.
Hat es eine andere Seite gegeben?
Nicht von dem Ergebnis von 23% aus bundesweit für die SPÖ, liegt es nur mehr bei 15%.
In Graz
und jetzt gibst du
23.
Ja, aber glaubst du, dass jetzt in Graz dann plötzlich nach diesem wunderbaren Wahlerfolg von vor zwei Wochen, glaubst du jetzt wirklich, dass die SPÖ bei der nächsten Nationalratswahl noch immer so gut in Graz liegen wird? Das glaube ich nicht, nachdem der Herr Babler mittlerweile 6-7% in den Umfang verloren
hat. Du musst uns gerade erklären, dass die 12% der FPÖ in Graz nicht bedeuten, dass der Kickl nur 12% macht.
Also ich sage...
Das
stimmt, aber den Kickl, seine Erfolgsaussichten sind vollkommen intakt. Er rennt von einem Wahlerfolg zum anderen. Das möchte ich von Herrn Babler jetzt nicht so unbedingt behaupten.
Noch einmal, ist der Babler schuld daran, dass die SPÖ fast schon tot ist, halbtot, und dass er jetzt seine Wahlversprechen
bricht? Ich möchte mit Babler antworten.
Oder ist die SPÖ zu
Also
Rette?
Man möge mich jetzt nicht auf Zahlen festnageln, aber ich glaube, als Randy Wagner 24% in den Umfragen hatte,
27.
oder 27%, als Pamela Joy Randy Wagner 27% in den Umfragen hatte, hat es damals einen Bürgermeister aus Dreiskirchen gegeben, der indirekt auf Frau Randy Wagner ausgerichtet hat, wenn man 27% hat, dann wüsste er, was zu tun ist. Also hat er die seidene Schnur überreicht. Jetzt hat er nur mehr 17% und das ist geschönt. In Wahrheit liegt er bei 15%, aber weiß offenbar nicht, was er zu tun hat. Also ich spreche mehr mit Andreas Babler. Babler zitiert Babler und das ist am besten so. Ich glaube, dass die SPÖ
Also der sollte zurücktreten?
Nein. Bin ich nicht der Meinung. Ich bin BTÖ jeden Tag inbrünstig.
Als FPÖ-Fan.
Er ist Mensch,
aber
der eine Veränderung
als,
in dem
aber
Land
als
haben
politischer
wird,
Kommentator.
Will ich nicht, entschuldige, als politischer Kommentator. Wir leben seit anderthalb Jahren von ihm. Entschuldige, ohne das Brunsbecken, ohne die Spielerinnen von Alaba in der österreichischen Fußballnationalmannschaft, ohne die schiefe Laterne in New York,
ohne sich
ohne irgendwelche lustigen Videos, die er von sich gibt. Also ich finde ihn
und großartig. Und was davon hat mit Politik zu tun, was du da redst?
Das ist offenbar seine Politik.
Na, was hat davon mit Politik
zu tun? Es bleibt
der
von
Mensch
dem nur das über.
Politik zu.
Das ist das, was in den Medien von ihm steht.
Wenn der
er wird
der
zur eigenen Karikatur und ich bin ein großer Fan von Karikaturen.
Wenn der in der Budgetwoche 6-7 postet,
ja, dann ist er ja 6-7 postet in der Budgetwoche. Rammt jenen in dem Land der Geld runter, seine Mehrwertsteuersenkung ist einer der größten Chaos.
Weißt du, was lustig ist?
Was denn?
Dieses 6-7-Posting ist aufgezeichnet worden auf der Wiener Buchmesse vor Monaten.
Ja, aber jetzt kommt
es vor Monaten und jetzt haben sie es ausprobiert.
Er hat selber
online 6-7, 6. Juli. 6.7. 6. Juli, das war der Schmäh.
Ist das jetzt eine politische Botschaft? In einem Land mit 400.000 Arbeitslosen?
Also das habe ich nicht durchblickt.
Aber du beschwerst dich.
Rudi, du beschwerst dich,
dass sich Andreas Babler anhand dessen definiert, was er selbst publiziert.
Nein, du bist. Schau.
Für nichts anderes ist er bekannt.
Andreas,
für seine Jagdschein, fürs Brunsbecken, für die Fußballmannschaft.
Eine politische Kritik. Eine politische Kritik soll sich beziehen auf das, was im Regierungsprogramm steht und was diese Regierung macht. Mir ist scheißegal, wie der Babler an einer Laterne landet. Mir ist scheißegal, ob der Herr Babler zur Biennale fährt, wo er ein Projekt, dieses sogenannte Brunsbecken, eröffnet, das der Herr Kogler noch finanziert hat.
Und ja, macht es ja nicht besser.
Na, was kann der Babler dafür
machen? Nicht einmal hinfahren, hätte ich bei der Nummer.
Zum erfolgreichsten Projekt auf der
Biennale
mit dem größten Zulauf an Zuschauern.
Von naja,
erfolgreich,
weil medial
bekannt. Ja, ich habe es gestern schon gesagt, auch der Fritzl war medial weltweit bekannt.
Gerald,
das ist noch kein Qualitätsmerkmal, Weltmedien.
Und dass die Leute bei Wahlveranstaltungen zulaufen, ist dann aber auch kein Qualitätsmerkmal. Wenn du so argumentierst, du musst schon mal wissen, wie du argumentierst. Ich sage da, ich habe gegen Andreas Babler kandidiert, weil ich der Meinung bin, dass der Weg, den er verfolgt für die Sozialdemokratie, der falsche ist.
Also.
Ich bin der Erste, der sagt, halten wir uns doch nicht an irgendwelche Blödheiten, ob er irgendwelche Spüler deppert, gendert oder sonst irgendwas auf, sondern beschäftigen
uns. Ja, aber uns dass der Mann von einem Fettnäpfchen ins nächste
unbestritten und dass
die
Medien die größte Gaude dabei haben, ist auch.
Als PR-Berater schießt ihn auf.
Darf man das
und
jetzt nicht
mehr kommentieren? Und dass man die österreichische
so, als Männernationalmannschaft
nicht als Spielerinnen
bezeichnet. Das bleibt im nationalen Gedächtnis dieses Landes über.
Wenn das am Stammtisch gemacht wird, dann verstehe ich es ja. Aber du bist der politische Analyst. Sein. Und da gehört dazu, du hast ja vorher selber gesagt, zum Beispiel die Kindergrundsicherung, die er vorgeschlagen hat und die im Regierungsprogramm.
Ja, aber von dem hat er es jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr geredet.
Mittagessen. Na, du weißt aber schon, wenn du vorwirfst mir, dass ich nicht weiß, wie es im Nationalrat zugeht, weil du selber drin gesessen bist, du warst der Regierungssprecher vom Herbert Haupt, dann weißt du genau, dass eine Legislaturperiode 5 Jahre dauert.
Na ja, 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 ja. Aber er hat das für sofort, er hat das für
ein Drittel von dem Regierungsprogramm ist unter Budgetvorbehalt. Das ist nicht einmal das Bier.
Maßnahme versprochen.
Er hat das alles andere.
Was die ganze Regierung ist unter Budgetvorbehalt, geh ein Stück weiter. Das ist unter Intelligenz.
Es wird aber auch alles unter einer freiheitlichen Regierung selbstverständlich unter Budgetvorbehalt sein, weil bei 20 Milliarden Defizit,
aber lieber
bei 20 Milliarden Defizit automatisch alles unter
Lieber Rudi, darf ich was fragen?
Bitte, Wolf.
Ich meine, entschuldigen, lieber Rudi, das ist Betrug.
Was
man einem, da hat es ja sogar schon Diskussionen gegeben, ob man dafür nicht vor Gericht gezerrt werden sollte.
Wegen was?
Wenn man Dinge im Wahlkampf verspricht, die man dann nicht hält.
Da kannst du
ohne. Naja, aber es ist ja diskutiert worden, du weißt. Und der Herr Babler hat offenbar wieder besseres Wissen versprochen, dass eine seiner ersten Maßnahmen, und er hat von ersten Maßnahmen gesprochen, ein warmes Mittagessen für alle Kinder sein wird.
Hat er
das
nicht
ist jetzt sein zweites Doppelbudget für die nächsten 2 Jahre, also bis zum Ende der Legislaturperiode.
Naja, 29 gibt es auch.
Naja, gut, dann, wenn das dann beschließt, gibt es erst recht in der Legislaturperiode.
Die Regierung gibt es zwar 29.
So, also, langer Rede, kurzer Sinn.
Ja.
Der hat sein Wahlkampfversprechen gebrochen, weil es wird in dieser Legislaturperiode kein warmes Essen für Kinder geben.
Ich erinnere an Diskussion vor der letzten Nationalratswahl, du kennst es ja mit dieser Jo-Nein-Tafel. Wird es in dieser neuen Regierung ein Sparpaket geben? Die einzige, die Jo aufgezeigt hat, war die jetzige Außenministerin Meinl-Reisinger. Alle anderen, wurscht, blau, rot, schwarz. Und, und der Babler hat sogar gesagt, nein, bei sozialdemokratischer Beteiligung kein Sparpaket.
Na eben.
So. Normalerweise
kehrst du für sowas vor Gericht.
Wo ich persönlich ihn hart kritisiert habe, und das kann ich ja gern wiederholen, der Babler hat ja immer argumentiert, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ein Wahnsinn, der Faymann, die Rendi Wagner, der Kern, alle haben es versprochen, immer die Vermögens- und Erbschaftssteuern und sind in die Verhandlungen umgefallen. Das wird er nicht machen, das ist für ihn eine Koalitionsbedingung. Das hat er 1:1 so gesagt und ist umgefallen, so wie alle anderen vor ihm. Und das ist ihm vorzuhalten, weil er gesagt hat, er wird diese Dinge machen. Er hat gesagt, er wird einen Koalitionsvertrag der Basis zur Abstimmung vorlegen. Und das ist nicht gekommen. Was lernt man daraus? Wahrscheinlich ist der Herr Babler jetzt selber draufgekommen, dass die von ihm, vom Gerald zitierte Aussage damals quasi, dass diese schleichen sollen, wenn sie so wenig Prozent haben, dass es nicht wahnsinnig gescheit ist, aus der Perspektive eines Dreiskirchner Bürgermeisters, sie aufzuspülen, als hätte man die Weisheit mit dem Löffel gefressen und alle anderen schlecht zu machen, die oben an der Spitze
stehen. Also, lieber Rudi,
weil er selber macht es jetzt nicht besser
lieber als die anderen. Rudi, Schlussfrage.
Bitte.
Ist an dieser Totalkrise der SPÖ, 5,6%
in Graz
ist und 15% in den Umfragen, ist daran der Herr Babler schuld? Weil er seine Wahlversprechen bricht, weil er seine Wähler verrät, weil alle auf ihn mittlerweile hassen? Oder ist da der Herr Dahrendorf mit seiner These schuld, dass das Zeitalter der Sozialdemokratie vorbei ist?
Ja, die Täter Dahrendorf kann aber überhaupt nichts dafür.
Ich sage es, eine These. Und sag mal noch was.
Ja.
Kann die SPÖ gerettet werden, wenn dort jetzt ein Kern einreitet, wenn dort jetzt ein Zeiler einreitet? Beide denken ja dran. Der Herr Kern ist übrigens morgen bei uns zu Gast.
Was sehr schön ist.
Ja, gut. Also sag, ist also der Babler schuld?
Jeder, der Verantwortung trägt und der Parteivorsitzende hat die größte Verantwortung, ist für den Zustand der Partei und den Zustand der Zustimmung verantwortlich.
Also der Babler ist schuld?
Nein, er ist mitverantwortlich. Mitschuld. Sagen wir Mitschuld. Gut.
Ja? Kann ein neuer Parteivorsitzender, sagen wir konkret der Herr Zeiler, und konkreter Herr Kern, das Ruder herumreißen und die SPÖ retten und vielleicht sogar einen Platz 1 gegen den Herrn Kickl erkämpfen.
Wenn der Rest der Partei erkennt, dass man sich ändern muss und eine neue, gescheitere Politik macht, dann ja. Wenn alle so weitermachen wie bisher, dass man sich ja nicht ändert und noch immer glaubt, die Welt hat sich nicht verändert und das Pensionssystem kann man so weiterschreiben wie bisher, ohne dass man das Pensionsantrittsalter erhöht für jene, die im Schreibtisch sitzen. Ich rede nicht von den Maurern und von den Hakler. Wenn man weiter glaubt, man kann so weitermachen im Gesundheitssystem, wo man jetzt nur Zusatzangebote, die noch mehr Kosten baut, anstatt dass man da mal bei den Ärzten gehört, der eine fährt, der teilweise 1 Million und mehr verdient im niedergelassenen Bereich, ich meine, das ist ja gaga. Wenn man glaubt, man kann so. Wenn man glaubt, nein, bei Kassenverträgen, auch bei Pathologen zum Beispiel oder bei Kardiologen kommst du auf solche Summen mittlerweile Umsatz mit der ÖGK, das ist alles gaga. Es bringt der neue Vorsitzende nichts, wenn sie die Inhalte nicht ändern und die Art und Weise.
Aber könnte ein Zeiler, könnte ein Kern die SPÖ retten?
Wenn man sie ließe und alle daran mitarbeiten, mit Sicherheit.
Gerald, du hast das Schlusswort.
Schau. Ich glaube, dass das Problem der Sozialdemokratie viel tiefer liegender ist. Und dieses Problem kommt immer dann zum Tragen, wenn es ein Abstiegskampf ist. Die Sozialdemokratie war in ihren erfolgreichen Jahren eine geschlossene Gruppe. Da hat jeder am Strang gezogen. In dem Moment, wo der Abstieg da ist, und der Abstieg der Sozialdemokratie ist ja jetzt seit Jahren spürbar, jede Wahl verloren. Es gab ja keine Wahl, die gewonnen wurde.
Ich kann mir ja keine
zerbröselt diese Partei, wie jede Partei, das würde im Übrigen jeder Partei passieren, das ist keine sozialdemokratische Spezialität, in unterschiedliche Lager. Und das ist jetzt passiert. Und diese unterschiedlichen Lager lassen auch keine Neustart mehr zu. Das letzte Mal, wo ihr es noch probiert habt, also vom halben Jahr oder was mit dem Christian Kern, habt ihr gesehen, die Wiener machen da nicht mehr mit. Jeder beäugt sich nur mehr kritisch. Der Mitbewerber ist lang nicht mehr so ein großer Feind wie der eigene Parteifreund geworden. Und das ist dann das Wesen, das ist so für mich der Untergangskeim. Das ist so, das ist so der letzte Keim, der Virus, der dann entspringt, wenn es dann so richtig runterrappelt. Und dieses Problem hat jetzt die SPÖ. Ich möchte,
ist nicht einmal voll.
Da möchte ich jetzt Babler auch in Schutz nehmen. Der Babler allein ist nicht der Schuldtragende
so ist es.
Des Zustandes der
Echt?
SPÖ. Nein, er ist,
interessant
er ist
von
das,
dir zu hören.
Der Babler ist das Symptom. Also das ist das Symptom des erkrankten Körpers geworden. Also dass der Babler am Ende es schafft, Parteivorsitzender zu werden, zeigt, dass die SPÖ längst schon seit Jahren nicht mehr intakt war. Unter normalen Umständen hätte es ein Babler ja nicht schaffen dürfen. Da gibt es ja Qualitätskriterien in einer Partei, ob man zum Partei.
Die Mehrheit der Mitglieder, sage ich nur, wollte Doskozil.
Ja, eben, das sage ich ja, ja auch, das stimmt auch. Ich glaube auch, dass Doskozil trotz seiner gesundheitlichen Probleme einfach ein gefirnster Politiker ist, ein Gescheiter, ein bisschen ein Odrater.
Ja, aber der hat sich halt an diesem Parteitag selber umgebracht, ja, weil er keine Stimme gehabt hat, weil er eine Viertelstunde Österreich, nämlich unsere Zeitung, beschimpft hat.
Ja.
Weiß der Geier, was ja, während der Babler dort
hat,
eine
ist auch,
feurige
Rede. Der Babler ist auch, ich glaube auch, dass das alles nur mehr ein Symptom ist. Also auch die Geschichte, Randy Wagner umzubringen. Jetzt weiß ich schon, dass ich die da auch in 3 Jahren erbleckt habe, nach allen Regeln der Kunst. Aber die Frau, nein, die Randy Wagner, muss ich da ehrlicherweise sagen, diese Dame hatte immer Format. Ich bin ja einige Mal.
Du hast sie behandelt wie ein Drecksmädel.
Das ist ein Blödsinn.
Nicht mit diese
Verwaltung.
Ja, und wo ist das Problem?
Das war tief.
Wo ist das Problem? Wegkickeln, glaubst du, das ist das, ihr Sozialisten plakatiert
Namensveräppelungen. Du hast die zur Sau
gemacht. Ihr seid Blödsinn.
Zur Sau hast du die gemacht.
Richtig, ja.
Club 55.
Ich bin selber im Club 55, ich habe kein Problem. Nur man soll nicht sagen, dass man nach Jesel auf Urlaub fährt und dann fährt man 800 Kilometer weiter und steigt das in Saint-Tropez aus. Wenn man offenbar die Straßenbord nicht lesen kann.
Okay.
Ja, das also, habe ich ja nicht
verstanden. Du trauerst verstanden. Jetzt der Randy Wagner nach.
Nein, und aber sagst, ich glaube.
Ich bedauere es zutiefst, dass ich diese Frau abgeschossen habe.
Ich glaube auch, dass die Randy Wagner. Ich weiß es nicht. Ich habe sie überhaupt nicht abgeschossen. Die meisten, die
abgeschossen
werden, sind in der eigenen Partei, werden abgeschossen.
Aber habe ich gemacht, hast du?
Ich habe sie kritisiert. Ich
habe
sie zum Beispiel für ihren Beschluss. Die Impfpflicht in Österreich,
also,
dann habe ich sie
können Zeiler
für ihre Unterstützung bei der Corona-Politik der grün-schwarzen Regierung, habe ich sie scharf kritisiert,
stimmt,
um dazu stehen.
So,
das würde ich sofort
Schlussfrage,
noch
Schlussfrage.
Schwere Fehler gemacht.
Schlussfrage.
Schwere Fehler.
Schlussfrage, gemacht. Können Zeiler und Kern die SPÖ noch retten?
Ich halte den Zeiler für eine hochintegre Persönlichkeit. Aber der Zeiler ist auch aus der Zeit gefallen, würde ich sagen. Und er ist ein Stück weit zu alt. Da gibt's einen
alten, der ist moderner da gibt's als die meisten 30-Jährigen.
Der alten Film von Mario Adorf, der große Bellheim, wo da plötzlich die Alten wieder einrucken und der Firma sanieren müssen. Das ist ein romantischer Film, aber es ist nicht die Wahrheit. Es lassen sich keine jungen Menschen
mehr davon begeistern. Kann Kern die SPÖ retten?
Ich glaube, dass alle, die du genannt hast, sowohl Zeiler als auch Kern, aber das können wir weiterspielen, das gibt es noch 10, 20, die mir so ad hoc einfallen, alle besser wären als der Babler in der derzeitigen Situation, aber es ändert das Grundproblem der Sozialdemokratie.
Also die SPÖ ist nicht zu retten, das war der Schlusswort.
Das habe ich nicht gesagt.
Jetzt gehen wir in eine allerletzte kurze Werbepause und weil heute Dienstag ist, dann noch ein ganz kurzes Da Capo zu reißen, nicht alles, weil du musst noch eine kleine Runde diskutieren.
Ja,
heute ist NATO-Gipfel, Donald Trump beehrt uns, Putin schickt uns Drohnen und Raketen und darüber reden wir gleich.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und jetzt sind wir am Schluss angelangt eines sehr spannenden und durchaus unterhaltsamen und auch lehrreichen Fellner live. Und da gibt es immer noch ein kleines außenpolitisches Da Capo. Der NATO-Gipfel fängt morgen an und wir haben einen besonderen Lieblingspolitiker als Besucher hier, Donald Trump. Verlässt seine Fußball-WM ohne rote Karte und nimmt die rote Karte mit, um sie beim NATO-Gipfel zu zücken. Dann fährt er zurück, um den FIFA-Pokal an den, im Finale zu überreichen, aber vorerst ist er in Europa und wird allen die Leviten lesen, vor allem der Frau Meloni. Trump am NATO-Gipfel, so hat schon was Perverses, oder Rudi?
Ja, ich glaube, es gibt keinen, der sich gefreut, dass er dorthin kommt. Er gefreut sich nicht, dass er hinfahren muss und die anderen, die dort sitzen und auf einem Warten, freuen sich nicht, dass er kommt. Ich glaube, weil wenn der wieder zurückfährt zur WM, der glaubt, den Pokal zum Schluss, den kriegt er, der ist für ihn. Ne?
Ich glaube, er wird den einkassieren.
So wie er den Friedenspreis kriegt
von der FIFA. Er wird ihn einkassieren, ja.
Schau, Bei dem NATO-Gipfel geht es darum, die Unterstützung der Ukraine wieder zu betonen. Das wird auch passieren. Aber der liebe Herr Trump wird ja von seinen größten Fans jetzt gegängelt. Ne? Der tschechische Regierungschef Babiš hat ja gesagt, ne, das NATO-Ziel mit den 4-5%, die der Trump da haben will, das ist nichts. Fährt aber jetzt auf unter 2% der militärischen Auskunft, weil er sagt, ihm ist das Geld wichtiger für die Tschechen investiert.
Gut, na, das gilt ja auch für den Trump. Der Trump zahlt ja keinen einzigen Euro mehr für die Ukraine.
Der will nichts mehr zahlen. Ne?
Aber die NATO wird beschließen, dass sie 150 Milliarden Euro an die Ukraine zahlen.
Das ist der Vorschlag, glaube ich, der Deutschen jetzt, die das angekündigt haben.
Milliarden, ja.
Für die neuen Unterstützungshilfen. Ich glaube, das ist jetzt ein rein symbolischer Akt, nur mehr, weil die Russen jetzt wirklich in der Defensive sind. Du hast ja jeden Tag brennende Bilder von
den Raffinerien. Bombardieren jeden Tag Kiew, gestern wieder über 20 Tote.
Also wenn du liest, also wenn du die Medien verfolgst, siehst du, dass die russischen Ölraffinerien mittlerweile jede zweite schon angegriffen worden ist, dass die Russen jetzt ihre Benzinreserven geöffnet haben, weil die Tankstellen kein Benzin mehr haben für die Leute. Also der Putin kriegt jetzt innenpolitisch, sagen alle Experten,
also
mittlerweile schon gewaltigen
Druck. Also
du glaubst,
NATO gewinnt das Match gegen Russland?
Na, gewinnen.
Und der Trump ist beim NATO-Gipfel nicht dafür.
Ich glaub, dass wir uns dem Punkt nähern, wo der Druck in Russland immer größer wird auf Wladimir Putin, dass man schon langsam einmal Verhandlungen machen wird, weil am Schlachtfeld kommt er nicht weiter. Ich meine, es ist mittlerweile seit 3 Jahren keine Bewegung in Wahrheit. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass der Krim und sonst wo die ukrainischen Drohnen einschlagen. Und wenn man sagt, der Trump gibt kein Geld, das stimmt ja das auch nicht. Weil die gesamte Aufklärung, welche Ziele dort getroffen werden in Russland, na, was glaubst du, wer das macht? Natürlich machen das die Amerikaner und sonst nicht irgendwer anderer, weil es hinter Trump natürlich schon vernünftige Kräfte gibt, die das unterstützen. Der Trump selber, dem interessiert die Außenpolitik gar nicht mehr. Der hat das Iran-Desaster noch immer hinter sich, der hat das Israel-Desaster hinter sich, wo im Gazastreifen noch keiner weiß, wie das weitergeht. Der ist völlig in der Defensive außenpolitisch. In Amerika werfen sie ihm schon vor und fragen,
das heißt, 300
Milliarden
von Iran. Das heißt, ein schwer angeschlagener Trump kommt zum NATO-Gipfel.
Der ist in den Umfragen
so klein.
Mittlerweile ist er in den Umfragen schlechtest bewertet von allen Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Der ist in der Defensive, auch in der eigenen Partei gibt es immer mehr, die sagen, warum gibst du unser Steuergeld für einen Krieg im Iran aus, wo wir nach dem Krieg schlechter dastehen als vorher. Du hast die Weltwirtschaft runtergebracht, du hast die Energiepreise explodieren lassen und jetzt kommt außer ein Ergebnis, das hätte man ohne einen Krieg auch haben können. Also der Trump hat eine Serie von Misserfolgen zu verantworten in letzter Zeit.
Ja, jetzt ist das auch so. Trump hat eine Serie von Misserfolgen.
Ich würde den Herrn Trump nicht unterschätzen.
Und kommt als Geschlagener zum NATO-Gipfel.
Ich würde den Herrn Trump nicht unterschätzen. Das, was Trump zweifelsohne kann, das weißt du genauso wie ich, auch Wahlkämpfen. Das kann er wirklich. In der außenpolitischen Betrachtung gebe ich dir vollkommen recht. Das, was er hier im Iran gemacht hat, war in Wahrheit ein Riesendesaster. Die Ukraine, Argumentation, Russland hat jetzt endgültig den Krieg verloren.
Das habe ich so nicht gesagt.
Naja, aber
ist unter Druck, habe ich
gesagt. Ja, das höre ich.
Haben wir jetzt schon ein paar Jahre gehört.
Also, das ist schon, jetzt kommt es mir langsam vor, wie der Glaube an den Einzig. Also, wenn
schon
du jetzt sagst, die Gruppe Wenk kommt und befreit Zelensky. Wenn das auch noch kommt, das hat schon so ein bisschen Führerbunker-Mentalität. Also, der Einzig ist nahe. Also, jetzt ist endlich der Trump. Der Trump hat den Krieg begonnen und ich hörte, er hat Leukämie und wird nur mehr zwei. Putin hat den Krieg begonnen, er hat Leukämie und wird nur mehr zwei Leben. Dann habe ich von der Ursula von der Leyen gehört, die eigene Oligarchie schneidet im Binnen von 2 Monaten die Gurgel durch. Das höre ich jetzt seit 4 Jahren. Das Problem ist, da Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Gab es schon einmal diese Benzinknappheit an den russischen Tankstellen wie jetzt? Gab es diesen Niederbruch? Du merkst jetzt, weißt du, was dein Problem ist? Und das Problem der Freiheitlichen und der ganzen Rechten ist, jetzt merkt man erst, wie die Sanktionen wirken. Das ist der Punkt.
Das Problem ist, dass der Herr Putin, und ich bin kein Freund des Herrn Putin oder Russlands, dass die...
Ich bin ein Freund Russlands,
relativ gut verstanden haben und sehr rasch verstanden haben, auf Kriegswirtschaft umzustellen und wir es nicht. So. Und wir deindustrialisieren gerade. Also jetzt hat Deutschland nicht eine Automobilkrise, jetzt kriegt es eine Bierkrise, jetzt gehen Brauereien, die seit 300 Jahren gelebt haben, gehen jetzt alle unter. Also wir werden in Europa halt nur ein Stück kaputt. Die Frage ist, natürlich geht etwas kaputt. Die Frage ist nur, hat Putin den längeren Atem oder wir in Europa?
Nur wir.
So, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. In der Deindustrialisierung, im Verlust des Wohlstands, liegt eine Gefahr für die Demokratie.
Schaust du mal,
für innere Unruhen. Ich sag's nur bei der Gelegenheit.
Russland hat ein BIP, das so groß ist, wie das BIP nur von einem EU geht, von Italien.
Ja, nein.
Muss ja eh. Kennst du diese Fakten?
Nein, ich kenne aber was anderes.
Du sagst, die Sanktionen.
Das Haushaltsmedianvermögen mittlerweile, beispielsweise in Österreich, liegt nur mehr bei $71.000 im internationalen Vergleich, in Luxemburg bei $394.000.
Weißt du, wo schon
wir sind mit Österreich, USA, Griechenland und Deutschland das Schlusslicht. Ich möchte es nur sagen:
Russland?
Taiwan, Spanien, Südkorea.
Russland?
Noch schlechter, darüber brauchen wir nicht diskutieren.
Wo?
Nur, weißt du, was das Problem ist? Noch schlechter. Es kommt da nicht vor. Es tut mir leid unter den Top 20. Nur noch schlechter. Das ist der Weltreport 2026. Noch schlechter. Aber wenn du dich mit einem kriegsführenden Land am Ende vergleichen willst, ich sag
das nur, Rohstoffe hat ohne Ende.
Es ist sehr gefährlich.
Das Rohstoffe hat ohne Ende.
Sie haben ihren eigenen Wirtschaftskreislauf mit China, mit Indien, Pakistan begründet. Sie haben die Türkei in Wahrheit an Bord, den Herrn Erdogan. Ich weiß nicht, ob diese Legende
Putin also du stürzt, sagst, stimmt. Die NATO wird diesen Krieg mit dem korrupten Zelensky nicht gewinnen.
Ich würde sagen, der Krieg, der militärische Konflikt Russland-Ukraine ist wechselseitig nicht zu gewinnen. Es ist eine Pattsituation, das sage ich aber seit 4 Jahren. Mhm. Es ist ein sinnloses Morden, ein Stellungskrieg geworden. Vor 3 Jahren habe ich schon hier innen gesagt, Achtung, das ist ein Stellungskrieg, der uns alle im Schädel fällt. Also entweder man wird diskutieren, man wird verhandeln. Das, was ich an Europa kritisiere,
Trump ist, dass
sämtliche Verhandlungen mit Russland immer ausgeschlossen waren. Man darf nicht einmal mit Putin reden.
Ja, aber Trump war es und ist gescheitert.
Er ist gescheitert, das stimmt.
Weil der Putin ihn ausrutschen lassen
müssen. Genauso ist es. Ja.
Mhm.
Ja.
Gut.
Ich würde sagen, der Trump ist überhaupt sehr viel ausgerutscht in letzter Zeit. Mhm. Es wird für seine Midterms, du weißt du mehr Bescheid, weil du näher in der Zeit am Puls der Zeit bist in den USA. Aber ich glaube, die Midterms werden ein echtes Blutbad für ihn werden.
Könnten werden, ja. So, das war's, meine Damen und Herren.
Ich möchte nur sagen, das Durchschnittsvermögen in Russland pro Erwachsenen liegt bei weniger als der Hälfte von Österreich. Gut. Weniger als der Hälfte.
Und bei wie viel?
34.000.
Na, siehst du, genauso.
Gut.
Da frage ich aber, warum Belgien 277.000 ist und Österreich nur 71.000.
Jetzt haben wir was gelernt.
Warum Slowenien stärker ist, Israel 83.000, Schweden 84.000, Finnland 90.000.
Das musst du wissen.
Japan, aber Italien 131.000.
Warum?
Super Regierung.
Nein, sag mal, warum?
Super Regierung.
Nein, warum?
Super Regierung.
Warum ist der Vermögenswert
woanders? Super Regierung.
Nein, weißt du warum?
Warum?
Weil in diesen Ländern die Menschen Wohnungseigentum besitzen, während Österreich ein Land der Mieter ist.
Stimmt, meine Herren. Wenn man sie bei uns in Österreich mit der Steuergesetzgebung auch kein Eigentum mehr schaffen kann.
Meine Herren,
kann
das war's
für heute. Wir sind ein echter Almosenstaat geworden. Sozialwohnungen.
Wenigstens die Schlussmoderation.
Und die werden wir in Graz verkaufen müssen, weil man nämlich die Schulden nicht mehr zahlen kann.
Wenigstens die Schlussmoderation lassen wir machen, Herr Groß, bitte für uns. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen bei Feldner Live ganz spannend. Christian Kern wird zu Gast sein, nach langer Zeit, und vielleicht die Fragen beantworten, die uns Fussi nicht beantwortet hat, nämlich ist die SPÖ noch zu retten. Und Christoph Wiederkehr wird hier sein und uns erklären, warum KI und Programmieren sowie Medien und Demokratie wichtiger ist als Latein. Solltest du dir anschauen.
Schau mal.
In dem Sinn, wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Ah, nein, nicht gute Nacht. Jetzt kommt noch der Herr Merlin. Unser bester Gesundheitskenner, könnte man sagen, und Arzt, und erklärt uns, warum die Gesundheitsreform für die Regierung, aber auch für das Land so gefährlich ist, weil sie keine Reform ist, sondern ein kompletter Rohrkrepierer. Und dann kommt Isabel Daniel mit einem Insider und erst dann dürfen Sie zu Bett gehen. Also, spannend geht's weiter. Bitte dranbleiben.